Ist da Clarice? Ich grüße Sie, Clarice.
Ich befand mich in einem Zustand chronischer Lethargie. Ich brauche eine Tätigkeit, Clarice. Die Zeit der Muße ist vorbei. Ich muss ins öffentliche Leben zurück. Ich konnte nicht umhin, mich auf der ziemlich öden Website des FBI im erlesenen Kreis der 10 Meistgesuchten wiederzufinden. Ist das ein Zufall oder arbeiten Sie wieder an dem Fall? Wenn ja, goody goody.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin moin und herzlich willkommen zur 360. Episode von Hannibal, hätte ich beinahe gesagt, von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist das Duo Infernale, Laura.
Hi.
Und Theresa.
Hallo.
Und wir runden heute zumindest vorläufig unsere Hannibal Lecter-Retrospektive ab und sprechen über den 2001er Film Hannibal von Ridley Scott. Das tun wir gleich. Erstmal warne ich dich vor, Laura. Es kommt heute Nacht eine Schneewalze auf dich zu.
Oha, ja, das habe ich eben schon gesehen auf dem Balkon, dass es hier auch schon ein bisschen weiß draußen ist. Aber was genau heißt jetzt Walze?
5 Zentimeter Neuschnee.
Ja, da kann ich mit leben.
Wir hatten das ja jetzt am Wochenende, glaube ich, hat es hier in Hamburg geschneit. Das war richtig schön, aber ich habe auch gleichzeitig gedacht, Theresa, das kommt ein paar Tage zu spät. Ich hätte es gerne an Weihnachten gehabt und ich jetzt im Januar bräuchte es auch nicht mehr.
Ja, ich habe tatsächlich an Weihnachten ein kleines bisschen Schnee gesehen, weil wir in Kassel oben auf dem Herkules waren, wo wirklich ein ganz, ganz kleines bisschen Schnee lag. Wir haben auch einen ganz, ganz Mini-Schneemann gebaut. Das war ganz süß tatsächlich. Und ja, jetzt habe ich es auch nicht gebraucht, weil irgendwie hat die Stadt Kassel nicht mitbekommen, dass es schneien soll. Und als ich dann, wo war ich denn? Arbeiten, genau, hatte irgendwie Sonntag um 13 Uhr Feierabend und der Gehweg war halt noch nicht geräumt. Aber es war halt schon so matschig festgetreten und ein bisschen rutschig und ich habe mich halt voll aufs Maul gehauen und seitdem tut mein Bein etwas weh. Und da dachte ich mir auch schon wieder so, nee, okay, jetzt reicht's mit Schnee.
Ah, wunderbar. Ja, ich habe noch, ich weiß gar nicht, ob ihr sowas zu Hause habt. Habt ihr so Alexa-Geräte oder sowas von Amazon oder irgendwelche Sprachgeräte zu Hause? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nö. Nee, gar nicht.
Nee. Ich habe nämlich festgestellt heute, dass ich viel zu freundlich bin zu meinen Geräten. Ich sage irgendwie immer, Alexa, kannst du, ich muss auch jetzt vorsichtig reden, aber jetzt haben sie ausgestellt, deswegen reagiert sie jetzt nicht. irgendwie ich sage, kannst du bitte mal Spotify anmachen oder kannst du bitte ausschalten, vielen Dank und so. Und sie reagiert natürlich auf meine Höflichkeit gar nicht. Und ich habe da mal ein bisschen nachgegoogelt und es scheint, Theresa, so ein deutsches Ding zu sein, dass wir irgendwie auch zu solchen elektronischen Geräten, also zu, ja, nicht humanoiden Wesen oder nicht zu keinem Lebewesen, trotzdem hyperfreundlich sind, so wie die Deutschen nun mal sind, oder nicht freundlich, nennen wir es mal, wie nennt man das, so seriös, so ernsthaft sind. Würdest du das auch, wenn du so ein Gerät hast?
Auf jeden Fall, weil ich da schon auch so ein bisschen die Angst habe, dass dann so der ganze KI-Kram ein Eigenleben entwickelt und dann die Leute heimgesucht werden, die sie damals nicht gut behandelt haben. Also ich werde auf jeden Fall auch sehr überfreundlich. Oder das heißt überfreundlich, aber es ist ja auch irgendwie normal, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwie eine Freundin zu Besuch habe und sage, hier, kannst du bitte kurz Musik anmachen? Und sie macht das, sage ich ja auch danke. Und das gehört ja irgendwie auch dazu. Das ist ja praktisch Standardeinstellung. Und warum sollte ich dann auf einmal so ganz anders sein? Und weiß ich nicht, finde ich aber auch komisch, halt so einfach so einen Befehl in den Raum reinzuwerfen. Ich habe auch das Gefühl, das wäre so gegen meine Natur einfach. Ich weiß nicht, ob das bei allen Deutschen halt so ist, aber ich würde das auch so machen. Ich meine, warum sollte ich gemein sein? Die machen dann ja auch, was man möchte. Also kann man ja auch nett sein irgendwie. Bricht einem auch keinen Zacken aus der Krone, finde ich.
Also falls wir irgendwann mal in dem Skynet-Terminator-Szenario landen, Theresa und ich werden verschont. Laura, würdest du auch verschont werden?
Ich glaube, ich würde auch verschont werden. Ja, ich glaube, ich bin auch ein relativ höflicher Mensch.
Das ist gut. Ein höflicher Mensch Das ist auch Hannibal Lecter, aber zu dem kommen wir jetzt immer noch nicht, denn wir weisen noch einmal ganz kurz auf unsere Live-Show, unser Live-Event am 1. Februar 2025 hin. Es gibt noch Tickets, die könnt ihr kaufen auf der Webseite des Savoy Filmtheater. Wir treten um 22.30 Uhr am Samstag, den 1. Februar auf, podcasten dort live, so ein halbes Stündchen, über das Original von The Evil Dead und schauen dann zusammen noch den Film. Also wenn ihr da Bock drauf habt, wir würden uns wirklich sehr, sehr darauf freuen, euch dort sehen und begrüßen zu dürfen. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch auf andere Weise unterstützen. Zum einen natürlich, indem ihr uns auf Spotify ein Abo dalasst, indem ihr die Glocke drückt, abonniert, Bewertung dalasst, Feedback dalasst, alles Mögliche oder uns einfach weiterempfehlt, empfehlen könntet an eure Freunde oder Bekannte. Und die andere Möglichkeit wäre, wenn ihr Supporter werdet von Devils and Demons, und zwar auf unserer Supporter-Seite, die unten in den Shownotes verlinkt ist. Die haben wir auf Steady hinterlassen. Da gibt's auch ein bisschen Premium-Content, würde ich mal sagen, also zusätzlichen Content, der über das hinausgeht, was ihr hier jeden Freitag hört. Da gibt's von mir eine neue Folge Slashermania zum Beispiel über das Remake von The Toolbox Murders, und Theresa, von dir gibt's auch einen neuen Alter 4 Shorty. Worum geht's da?
Genau, es geht um Kona, das ist ein Survival-Detektivspiel aus dem Jahr 2016, passt auch echt gut in die Jahreszeit, mit viel Schnee und sowas, man ist da so ganz einsam und verlassen. Es ist nicht direkt ein Horrorspiel, aber ich finde, die Atmosphäre ist schon, hat Horrorspiel-Anleihen, deswegen finde ich das durchaus passend und hebt sich jetzt auch von so klassischen Detektivspielen ab, wenn man zum Beispiel halt überhaupt nicht mit anderen Leuten interagiert, weil da einfach niemand mehr ist. Und ja, deswegen da gerne mal reinhören, und ich kann mir vorstellen, dass das vielen Leuten gefallen könnte.
Das habe ich übrigens auch gespielt, das Spiel, und fand auch, dass es sehr atmosphärisch ist. Gerade so diese Einsamkeit in so einer Schneelandschaft stellt das ziemlich gut dar. Also wenn ihr das hören wollt, dann schaut da mal rein, unterstützt uns gerne, so wie das in dieser Woche auch Daniel, mein Namensvetter Chris und Mike getan haben. Aber nun kommen wir zu unserem heutigen Thema, Hannibal aus dem Jahre 2001 von Ridley Scott. Und wir steigen ein, liebe Theresa, mit der Inhaltsangabe, worum geht's eigentlich in dem Film?
Clarice Darling wird nach einem missglückten Einsatz ins Zentrum einer öffentlichen Kontroverse gerückt. Parallel dazu lebt Dr. Hannibal Lecter nach seiner Flucht aus dem Gefängnis unter einer falschen Identität in Florenz, Italien. Dort arbeitet er als Kurator eines Kunstmuseums. Seine Tarnung wird jedoch von dem korrupten Polizisten Rinaldo Pazzi entdeckt, der versucht, die 3 Millionen Dollar Belohnung zu kassieren, die der entstellte Multimillionär Mason Verger auf Lecters Kopf ausgesetzt hat. Verger ist eines von Lecters ehemaligen Opfern und sind auf grausame Rache.
Pazzi unterschätzt Lecter jedoch und wird von ihm brutal ermordet. Lecter kehrt daraufhin in die USA zurück, wo Verger einen Plan in Gang setzt, um ihn gefangen zu nehmen und an seine Schweine zu verfüttern. Clarice, die trotz ihrer Suspendierung vom FBI Lecters Bewegungen verfolgt, gerät in einen Konflikt, als sie versucht, Verger aufzuhalten. In einer dramatischen Wendung wird Verger selbst von seinen Schweinen getötet. In Lecters Versteck betäubt dieser Clarice und lädt sie zu einem grotesken Abendessen ein. Hier serviert ihr ihrem Rivalen Paul Crandler ein Stück seines eigenen Gehirns. Obwohl Clarice versucht, Lecter zu verhaften, entkommt dieser erneut. Diesmal, indem er sich selbst die Hand abschneidet, um nicht von Clarice gefesselt zu werden.
Dieser Schlingel. Vielen Dank. Ja, da gehen wir natürlich gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Zunächst schauen wir uns mal die Fakten zum Film an. Ich würde sagen, Laura, hier die Genre-Definition war zumindest für mich ganz eindeutig, dass es hier einfach ein klassischer Thriller ist. Ob der jetzt nun spannend ist oder nicht, das werden wir prüfen in den nächsten Minuten. Aber ich habe da jetzt tatsächlich keine richtigen Horrorelemente und auch keine sonstigen Genre-Elemente erkannt, abseits des klassischen Thrillers.
Ja, gute Frage. Ich überlege gerade, ich glaube, ich hätte ihn schon als Horror-Thriller irgendwie gesehen. Also jetzt nicht klassischer Horrorfilm, aber ich finde schon, dass er Horrorelemente drin hat.
Voll, also finde ich auch. Vor allem jetzt zum Beispiel allein die Optik von Verger zum Beispiel, dann, dass er den an Schweine verfüttern möchte. Das ist, finde ich, schon was man auch aus einem lupenreinen Horrorfilm erwarten könnte. Also da sind so einzelne Szenen, wenn man die sieht, denkt man guckt auf jeden Fall einen Horrorfilm. Also oder auch halt am Ende das mit unserem netten Abendessen, was es dann am Ende gibt, finde ich schon, dass das sehr mehr Horror ist eigentlich als ein, oder was heißt mehr Horror, aber es geht auf jeden Fall auch in die Horrorrichtung.
Vielleicht war das eine Fangfrage von Chris.
Nee, es war keine Fangfrage. So. Ich habe tatsächlich einmal das, was Theresa gesagt hat, also die Gewaltdarstellung ist natürlich da und auch ziemlich explizit. Aber ich finde gerade so auch in den letzten Jahren hat man halt auch wirklich genreübergreifend, ist die Gewaltdarstellung hat zugenommen, finde ich. Also so auch in Actionfilmen siehst du jetzt dauernd irgendwelche Köpfe, die explodieren und alles Mögliche. Dass das jetzt für mich per se nicht mehr unbedingt darauf schließt, dass es Richtung Horror geht. Und zweitens hätte ich gesagt, ist die Atmosphäre für mich so ungruselig und so wenig anspannend, dass ich da irgendwie nie so richtig so ein unwohles, gruseliges, horrorartiges Gefühl verspürt habe. Vielleicht ist der Film auch einfach zu sonnig, kann natürlich auch sein.
Ja, ich glaube, also was halt auch, was ja wirklich krass für Thriller spricht, ist diese Katz-Maus-Geschichte, ne? Dass hier der eine den anderen jagt und so. Also ich glaube, es gibt für beides Argumente. Man könnte ihn aber meiner Meinung nach schon auch als Horror-Thriller bezeichnen.
Ja. Auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswerte von 3,2 von 5, auf der IMDb eine 6,8 von 10. Der Film kam am 8. Februar 2001 in die US-Kinos und am 14. Februar 2001 in die deutschen Kinos, was natürlich Valentinstag bedeutet. Und wir haben ja schon gelernt, dass das Schweigen der Lämmer in den USA damals am Valentinstag in die Kinos kam. Und das fand ich irgendwie ganz charmant. Der Film hat 87 Millionen US-Dollar gekostet und hat damit unfassbare 351 Millionen US-Dollar eingespielt und hat damit einige Rekorde damals aufgestellt. Es war das größte Opening eines Films mit einem R-Rating überhaupt, bis 2003 dann Matrix Reloaded in die Kinos kam. Es war das größte Horror-Opening in den USA überhaupt, bis 2017 der erste der neuen S-Filme in die Kinos kam. Es war das größte Februar-Opening aller Zeiten, bis 2004 die Passion Christi in die Kinos kam. Und es war überhaupt das erfolgreichste Horror-Sequel aller Zeiten, bis dann der zweite Teil der neuen S-Filme ins Kino kam. Das hatte ich, Laura, gar nicht so auf dem Schirm, dass das damals so ein krasser Box-Office-Hit war, muss ich gestehen.
Nee, ich auch nicht. Ich habe tatsächlich eher so im Hinterkopf, dass der nicht so wahnsinnig erfolgreich war, aber wahrscheinlich eher auf die Kritiken bezogen, weil die natürlich im Gegensatz zu Schweigen der Lämmer, also ne, der hat ja total abgeräumt bei den Oscars und so, haben wir gehört. Und ja. Genau da habe ich ihn jetzt irgendwie nicht verortet, dass er irgendwie viele Preise gewonnen hat. Aber das heißt natürlich nicht, dass er nicht finanziell total erfolgreich gewesen sein kann. War mir aber auch nicht so bewusst. Ich finde, es macht aber schon irgendwie Sinn, weil viele Leute natürlich wissen wollten, wie es jetzt mit Hannibal Lecter und Clarice weitergeht, ne?
Ja, das stimmt. Ja, und wenn ihr das auch wissen wollt, dann könnt ihr den Film natürlich auf Blu-ray kaufen, auf DVD, gibt's auch auf UHD im Ausland, könnt ihr ihn auch digital holen, ist aber aktuell auch, zumindest Stand heute, 8. Januar, bei Prime Video im Abo mit enthalten. Also da könnt ihr den auf jeden Fall finden. Der Film läuft 131 Minuten, hat in den USA ein R-Rating bekommen, in Deutschland zuerst tatsächlich eine FSK 16, aber es gab dann wohl nach den ersten Vorführungen wohl sehr viele Beschwerden, vor allem von Eltern. Und dann hat die FSK tatsächlich nachträglich den Film ab 18 eingestuft, was meines Erachtens auch durchaus richtig ist. Content Note habe ich mir aufgeschrieben, Thema A, Kannibalismus, und Thema B, es wird zumindest über sexuellen Missbrauch von Kindern gesprochen, was anderes ist mir jetzt nicht so wirklich aufgefallen, weil er jetzt auch nicht so diese psychische Komponente hat, jetzt vielleicht wie das Schweigen der Lämmer, Theresa.
Ja, fällt mir tatsächlich jetzt auch nicht so wirklich was ein. Also am Anfang wird halt fast auf ein Kind geschossen, aber wird es dann ja am Ende doch nicht. Also, ja.
Vielleicht, dass man auch sieht, wie Tiere Menschen essen. Das könnte ja eventuell auch für die ein oder andere Person schwierig sein.
Ja.
Ja.
Wenn das der Fall ist, dann seid ihr gewarnt. Aber dann sind wir schon beim passenden Thema. Ich hätte jetzt gesagt, Theresa, dass der Film durchaus ein paar extrem harte Spitzen hat. Gerade so, dass, gut, wir haben ja die Inhaltsangabe schon gehört, dass das groteske Dinner, wie es vorhin hieß, am Ende ist schon, per se hart ist es irgendwie auch nicht. Ich finde, es ist schon fast ein bisschen zu krass straight zu sehen, einfach, dass da jetzt nichts, das ist jetzt nicht, also vergleichsweise, es geht halt um das Gehirn, was dort gegessen wird und dass Ray Liotta quasi mit offenem Schädel dort am Essenstisch sitzt. Das ist jetzt kein Vergleich zum Beispiel mit dieser Gehirnoperationsszene hilf mir mal kurz, Saw.
Ich weiß ehrlich nicht, von welcher
du redest. Von Jigsaw oder was?
Jigsaw. Ja, aber wie heißt denn die Figur? Der Mensch.
Der Jigsaw, der John Kramer.
John Kramer, genau. Der wird doch in der einen, ich glaube im sechsten Teil oder so.
Vierter Teil ist die Autopsie. Oder, ne?
Ja, genau. Und da sieht man das ja alles. Das ist zum Beispiel viel, viel krasser, finde ich jetzt zum Beispiel als hier. Aber es sind schon ein paar Szenen bei, die trotzdem ziemlich hart sind, die so auf einer Schwelle bei der FSK 16, FSK 18 aus der heutigen Sicht sitzen, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, nach dem, was ich so gehört habe im Vorfeld, dass es so der härteste Film der Reihe ist, ja, mag alles sein, aber ich fand den am Ende nicht so krass, wie ich es erwartet habe. Ich dachte immer so, die Leute haben dann geschrieben, oh, der ist so hart und das ist der Splatter Hannibal und ich habe dann immer so gewartet, okay, jetzt ist eine Stunde rum, ah, kommt bestimmt alles am Ende. Dann waren anderthalb Stunden rum, wann kommt denn das? Und dann kam halt am Ende, okay, diese Gehirnszene, aber irgendwie war ich doch ein bisschen enttäuscht. Also was heißt enttäuscht? Mhm. Ich habe einfach mehr erwartet, was das angeht. Jetzt nicht filmisch, sondern nach dem, was ich gehört habe, habe ich eigentlich mehr Gore oder Splat erwartet, als ich hier bekommen habe. Aber wie sieht's bei euch aus?
Ja, also ich kannte den ja auch schon. Entsprechend wusste ich, wo der ungefähr einzuordnen ist. Aber ich finde, er ist halt einfach da so ganz anders als der erste Teil. Und ich glaube, deswegen wirkt er auch noch mal brutaler. Weil vor allem, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Leute haben zuvor nur Schweigen der Lämmer gesehen. Die kennen halt Roter Drache und Hannibal Rising noch nicht. Sonst wären auch, glaube ich, nicht mehr so viele Leute ins Kino gegangen, wenn sie das vorher schon gekannt hätten. da sind ja auch Sachen, wo ich zum Beispiel in der letzten Folge gesagt habe, ja, dass wir das nicht sehen, war gut. Mhm. Weil, und genau den ganzen Kram, wo ich da gedacht habe, ja, war gut, dass wir das nicht gesehen haben, sondern nur angedeutet und dass wir uns das in unserem eigenen Kopf ausmalen konnten. Das haben wir da halt einfach gesehen. Und das ist, finde ich, vor allem im Kontrast ein großer Unterschied. Und kann ich auch schon mal sagen, nimmt viel von der Atmosphäre, finde ich.
Ja, ich finde halt auch, also man kann natürlich sagen, dass Hannibal ist der deutlich zeigefreudigere Film, aber der Impact ist halt ein anderer und bei mir hat der jetzt auch nicht so, ja, so viel irgendwie im Kopf angestellt wie das Schweigen der Lämmer und die Szene mit dem, mit diesem Abendessen, mit dem Gehirn, ich fand die schon nicht ohne, aber auch vor allem aus dem Grund, weil die Person, von der gegessen wird, ja auch noch lebt währenddessen. Und sie ja selber von sich quasi isst. Aber ansonsten war da jetzt auch von der Gewalt her nichts, was mich irgendwie. Also
ich fand, die härteste Szene war eigentlich für mich die, als er den Polizisten da quasi aufhängt sozusagen und die Gedärme aus dem Bauch rausplatzen. Das war so, das ist so das, was ich am ehesten noch so als richtigen Gore-Moment im Film bezeichnen würde.
Ja. Die war ganz gut, die Szene, das finde ich auch.
Ja, mein eigentliches Problem war wirklich, dass ich, war so ein bisschen, also ich muss jetzt, jetzt kann ich es dir erstmal erzählen, ich wusste ja nicht genau, ob ich diesen Film schon mal gesehen habe oder nicht, es stellte sich dann heraus, schon nach wenigen Minuten, nein, ich habe den Film noch nie gesehen und es bewahrheitete sich dann aber mein Gefühl, dass ich hatte, dass das irgendwie nicht so mein Film sein wird, jetzt mal ist mal die Qualität so ein bisschen außen vor gelassen, aber ich hab da nie so, ich glaube, das ist auch einfach mein Problem, dass ich automatisch immer irgendwie sowas ähnliches wie Schweigen der Lämmer haben will, zumindest atmosphärisch, gar nicht mal von der Story her und das hat der Film irgendwie so gar nicht und dabei ist jetzt gar nicht mal irgendwie so der Handlungsort Florenz für mich schuld gewesen, sondern einfach, dass der Film irgendwie es nie schafft, so eine, ja, irgendwie eine Anspannung bei mir auszulösen, Laura, ich glaube so, das ist, glaube ich, schon wieder fast ein Film, also wenn man offen liegende Gehirne ertragen kann, dann ist es eigentlich ein Film, den sich eigentlich fast jeder angucken kann, finde ich. So, da ist jetzt nichts bei, wo man irgendwie schweißgebadet irgendwie unter der Decke zusammenkauert oder sowas, das hat man hier so absolut 0,0, finde ich.
Ja, also ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, dieses, ja, dass man irgendwie nicht so richtig mitgeht bei dem Film, weil man sich halt auch so ein bisschen fragt, für wen soll ich hier denn jetzt eigentlich gerade so sein? Also welches Team bin ich eigentlich? Weil wir schauen quasi einem Verbrecher dabei zu, wie er einen anderen Verbrecher jagt, aus seiner persönlichen Rache-Motivation heraus. Und sag ich mal, unsere Heldin aus Schweigen der Lämmer ist ja hier noch nicht mal mehr, also meiner Meinung nach keine richtige Hauptfigur, beziehungsweise nicht richtig auserzählt. Und ich glaube,
vor allem trägt sie trägt einfach nur den Namen der Figur aus dem Vorgänger, finde ich, und ist nicht dieselbe Figur. Aber dazu kommen wir gleich noch.
Aber ich glaube, die Figurenkonstellation ist das Hauptproblem, warum bei dem Film nicht so richtig Spannung aufkommt, weil man halt nicht weiß, für wen soll ich da jetzt gerade eigentlich was investieren, ne? Das ist echt das Hauptproblem.
Theresa, hat dazu noch eine Anmerkung oder gehen wir weiter?
Nee, können weitergehen, da würde ich soweit zustimmen.
Okay. Ja, wir haben hier, das ist auch eher ungewöhnlich, einen echt großen, also was heißt, Jonathan Demme war auch ein sehr großer Regisseur, aber Ridley Scott ist ja irgendwie nochmal, zumindest was so Blockbuster und sowas angeht, nochmal eine andere Hausnummer. Ich meine, das ist der Regisseur von Gladiator, von Alien, Blade Runner, nur mal um ein paar Beispiele zu nennen. Und er wurde ja, glaube ich, von Dino De Laurentiis gefragt, ob er hier Regie führen will. Und er dachte, ja klar, Hannibal mache ich sofort. Und wer Ridley Scott kennt, weiß, dass er, ne, wie seine Filme auch Gladiator, Napoleon und so weiter, auf historische Stoffe steht. Und er dachte, glaube ich, dass es um Hannibal den Eroberer geht und nicht um Hannibal Lecter, als er dazu gesagt hat. Aber er hat auf jeden Fall zugesagt. Ist ja jetzt auch, wie gesagt, aktuell wieder, Laura nimmt, Gladiator 2 zum Beispiel, hat aber auch generell eigentlich geführt, fast jedes Jahr einen Film am Start. Ja. Und ich finde, man vergisst immer, dass Ridley Scott halt, der ist schon, ist er 85?
Boah, das weiß ich gar nicht, wie alt er ist.
Oder 86, so in dem Dreh. Nach. Er ist 37 geboren, 1937. 20, doch, ne? Da müsste er 85 oder 86 sein. Ja.
Das lieben wir, diese Live-Rechenaufgaben in der Podcast-Folge. Ja.
Wo ist der, liebe Grüße an den Faktenchecker, der jetzt zu Hause sitzt.
So, wann ist so der geboren?
Wir auch, aber
37.
30. November, also ist er ja auch schon geworden sozusagen. Oh, das zieht sich jetzt. Ich schneide es nicht aus. Ich habe keine Lust, das rauszuschneiden, deswegen bekommt ihr das live mit, wie hier recherchiert wird.
Ja, dann ist
an der Stelle kann ich zum Beispiel schon mal sagen.
Wahrscheinlich sogar schon 88.
Ja, ne? Mhm. Crazy.
Ja, krass. Das ist schon wirklich krass, auf jeden Fall.
Und dafür, dass der denn immer noch so eine krassen, es sind ja auch halt Actionfilme teilweise, die er noch dreht, ne? Also es ist halt schon, ja. 87 ist er, ja. Crazy. Ja, muss man erstmal schaffen. Respekt davor. Und wie gesagt, das sind ja auch, man kann natürlich immer auch vom Film von wie Gladiator 2 und so halten, was man will, aber das ist trotzdem schon krass, dass er noch sowas da hinkriegt. Naja, auf jeden Fall, das Drehbuch wurde geschrieben von David Mamet. Der hat auch mal einen Pulitzer-Preis gewonnen, hat auch Drehbücher zu The Untouchables geschrieben und zu Ronin. Das hat er gemeinsam mit einem Oscar-Preisträger geschrieben, mit Steven Zalian. Der hat zum Beispiel die Drehbücher für Schindlers Liste, Moneyball, Irishman und The Girl with the Dragon Tattoo geschrieben. Der Kameramann, den kennt man vielleicht auch, der John Matheson, der hat für Doctor Strange Multiverse of Madness die Kamera bedient, Gladiator 1 und 2, für Logan und auch für Detective Pikachu tatsächlich. Soll hier nicht unerwähnt bleiben. Im Cast natürlich wieder Anthony Hopkins, der drehte zwischen Das Schweigen der Lämmer und Hannibal durchaus auch ein paar Blockbuster, zum Beispiel den Van Helsing in Dracula gespielt, Legends of the Fall, Amistad auf Messerschneide, Die Maske des Zorro, war auf jeden Fall groß in Hollywood angekommen. Wir haben in der letzten Episode schon gehört, das ist ja Das Schweigen der Lämmer damals für ihn so der entscheidende Karrieremoment war, an dem er gesagt hat, entweder lasse ich es jetzt und mach mein Theater oder ich schaff's jetzt doch nochmal mit dem großen Durchbruch. Und ja, der ist ihm gelungen. Der hat allein nur für Hannibal eine Gage von 20 Millionen Dollar bekommen. Also das ist schon beachtlich. Allerdings, Theresa, bereut Hopkins mittlerweile das Mitwirken an diesem Film und auch an Roter Drache. Er hat gesagt, er hätte es lieber bei einem Auftritt in Das Schweigen der Lämmer belassen sollen, weil er irgendwie im Nachhinein den Umgang mit der Figur und das, was quasi ja einfach damit gemacht wurde, nicht mehr so gut fand, wie zu dem Zeitpunkt, als er es gedreht hat.
Ja, lässt sich, wenn man das Geld abkassiert hat, immer leicht sagen. Also gibt ja Gründe, warum er das gemacht hat. Ich meine, vermutlich, der ist ja auch zu dem Zeitpunkt schon ein erfahrener Schauspieler gewesen, wird er das Drehbuch in der Hand gehabt haben und vermutlich schon auch bemerkt haben, dass das jetzt nicht mehr Schweigen der Lämmer-Niveau ist. Irgendwie ist es halt schon auch so seine ikonische Rolle. Deswegen finde ich es irgendwie cool, dass er es gemacht hat. Und gleichzeitig habe ich halt das Gefühl, es kommt halt trotzdem überhaupt nicht an Schweigen der Lämmer ran. Und er trägt zwar seinen Teil dazu bei, dass es trotzdem ganz okay cool ist, aber er kann den Film halt am Ende des Tages auch nicht retten. Und ich glaube, mit dem, was er jetzt vermutlich auf dem Konto hat, würde ich auch zurückschauen und sagen, ja, pff, Hätte ich mir auch gut klemmen können, ehrlich gesagt. Aber hat ihn dann ja doch irgendwas dazu bewegt, das doch zu machen.
Ja. Laura, es ist ja auch immer die Frage, glaube ich, als Schauspieler oder Schauspielerin, die man sich stellt, wenn man für so, es gibt natürlich Leute, die sind nie für so eine bestimmte Rolle berühmt geworden, sondern einfach für die Qualität, zum Beispiel jemand, gut, kann man jetzt sagen, als Jack in Titanic, okay, aber das ist nicht automatisch die erste Rolle, mit der man vielleicht Leonardo DiCaprio zum Beispiel wieder assoziiert. So, aber wenn du solche Leute hast, zum Beispiel wie Sylvester Stallone, der ist eben für die meisten Leute ist halt Rambo oder Rocky. Arnold Schwarzenegger ist der Terminator. So, und Hannibal und Anthony Hopkins ist für die meisten Leute, ja, eben so, wie es gerade schon gesagt wurde, Hannibal Lecter. Und ich frage mich immer, ich glaube, es gibt so Phasen dann in deiner Karriere, an denen du denkst, und vielleicht war das so, kurz nach vielleicht Hannibal oder Roter Drache, an dem Hopkins nochmal gesagt hat, ja, ich will eigentlich vielleicht auch doch für andere Rollen mal so richtig noch in Erinnerung bleiben, trotz der guten Filme, die ich vielleicht auch sonst gedreht habe. Und das war vielleicht so ein bisschen sein Beweggrund, warum er das gesagt hat, dass es ein bisschen bereut. Weil irgendwann in der Karriere kommt, glaube ich, immer der Punkt. Aber irgendwann kommt auch wieder der Punkt, wo du das akzeptierst und einfach auch damit zufrieden bist, dass du so viele Leute berührt hast mit diesen Rollen. So war das zum Beispiel ja auch, wie gesagt, bei Stallone und Schwarzenegger, die auch irgendwann versucht haben, andere Sachen zu machen, die ja dann immer fast gnadenlos gescheitert sind, ob es irgendwie Ausflüge ins Comedy-Fach waren oder dass sie dann irgendwann, Stallone ja irgendwann in wirklich ins Videothekenfach abgestürzt ist zwischenzeitlich. Und dann irgendwann hat er ja erkannt, ja, ich bin halt Rocky und Rambo, also mache ich wieder Rocky und Rambo. Und dann waren die Leute wieder da und haben das Geld denen aus den Taschen gezogen. Ne? Oder in die Taschen gepackt, besser gesagt, nicht gezogen.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn er jetzt wirklich nur Lecter einmal in Silence of the Lambs gespielt hätte und den Oscar dafür bekommen hätte, dann wäre das wahrscheinlich eine, ja, eine sehr bekannte Rolle von ihm, aber wahrscheinlich wäre er dann trotzdem nicht so gleichgesetzt mit Hannibal, wie wenn er jetzt, ne, Roter Drache und Hannibal noch gemacht hat. Also ja. Ich kann das aus Sicht von ihm als Schauspieler irgendwie schon verstehen, finde aber auch, also der macht ja auch immer noch wahnsinnig viel und hat ja in den letzten Jahren auch in einigen Arthouse-Filmen mitgespielt. Ne, wenn ich
und
jetzt,
ja auch nochmal einen Oscar bekommen, ne?
Genau, Mr. Father, genau. Ich, ja. Und also klar wird man immer noch an Hannibal ein Stück weit denken, wenn man ihn sieht, aber ich glaube, dass die Person selber immer als größeren Fluch erachtet als ne, so die Menschen, weil niemand sagt ja, der kann nur Hannibal spielen und sonst nix. Wir wissen ja alle, dass der ein verdammt guter Schauspieler ist. Und ich kann es trotzdem aber auch ein bisschen verstehen, dass er halt Angst hat, nur auf diese Rolle reduziert zu werden.
Ich habe tatsächlich bei ihm auch immer Hitchcock im Kopf, weil ich finde, gerade bei uns jetzt hier in unserem Stammkino in Hamburg im Savoy, da läuft ja vor den Filmen immer noch diese Einspieler, von wegen hier macht das Handy aus und so weiter, und da benutzen sie halt die Aufnahmen von Hopkins als Hitchcock, und deswegen assoziiere ich ihn noch da ein bisschen immer mit, muss ich gestehen. Naja, er war auf jeden Fall wieder an Bord, Jodie Foster war nicht an Bord, sie hat die Rolle abgelehnt nach vielem Hin und Her, da sie es als Betrug an der Figur Clarice Starling empfunden hätte, wenn sie diese Rolle in diesem Drehbuch oder mit diesem Drehbuch gespielt hätte. Sie hat auch selber gesagt, sie hat nie wieder in ihrer Karriere so viel Geld angeboten bekommen wie jetzt für Hannibal, aber sie hat gesagt, das Drehbuch, diese Figur, das ist nicht mehr meine Clarice, die spiele ich so nicht, und dementsprechend musste Jodie Foster ersetzt werden, und das wurde sie durch Julianne Moore, die ja mittlerweile auch schon 64 Jahre alt ist, kannte man auch vorher schon aus Jurassic Park 2 zum Beispiel, aus The Assassin mit Sylvester Stallone, aus Boogie Nights, Magnolia zum Beispiel, hat ja später auch für ihre großartige Performance in Still Alice an der Seite von Kristen Stewart, hier haben wir es wieder, einen Oscar bekommen, aber hat natürlich auch in Mainstream-Produktionen mitgespielt, wie der Hunger Games-Reihe, und zuletzt auch wieder sehr aktiv viele gute Rollen gespielt in May, December, Mary and I, The Room Next Door aktuell auch zu sehen. Und sie wurde auch von Anthony Hopkins empfohlen. Theresa, vielleicht mal schon mal, da können wir ja schon mal ein bisschen drüber reden. Findest du, dass sie ihre Sache in dem Film gut macht, dass sie ein guter Ersatz für Jodie Foster ist? Jetzt mal unabhängig davon, wie die Rolle angelegt ist im Film. Aber funktioniert sie für dich hier als Hauptdarstellerin?
Nee, irgendwie nicht. Also ich kann das halt schwer auseinanderhalten, was davon ist kein gutes Schauspiel, weil das würde ich ihr eigentlich nicht mehr unterstellen wollen. Oder was ist halt irgendwie so unpassend geschrieben, dass das Schauspiel auch nichts mehr retten kann. Also ich kann auch sagen, das ist nicht meine Jodie Foster. Und nicht Jodie Foster, Clarice Darling, um Gottes Willen. Naja, wie auch immer. Genau, es ist für mich auch eine Person schon. Es ist nicht meine Clarice Darling. Finde ich, hat Jodie Foster so auch eine gute Einschätzung getroffen. Sie ist halt irgendwie einfach ein ganz anderer Typ Mensch, habe ich das Gefühl. Und es fängt irgendwie schon mit der Stimme an, dass ich irgendwie das Gefühl habe, der Vibe ist ein anderer und halt einfach auch, ja, wie sie sich verhält, was für Entscheidungen sie trifft, wo ich mir denke, es passt einfach für mich nicht. Also direkt am Anfang haben wir ja so eine Szene, wo sie mit einem anderen Kollegen, obwohl sie eigentlich höher gestellt ist, ja, da so einen, wie sagt man nicht, Anschlag ist das falsche Wort, aber im Grunde genommen schon kein auf Einsatz, wo die halt einen Einsatz haben, wo sie halt eine Frau und deren Gang, keine Ahnung was, irgendwas betrogen, bla bla, fassen wollen. Und dann sagt sie halt hier, nee, wir greifen nicht an. Und der eine Macker-Typ ist so, doch, machen wir doch. Und dann muss sie dafür den Kopf hinhalten, wo ich denke, meine Clarice hätte gesagt, Leute, ich lasse mich nicht von euch verarschen. Ich habe gesagt, Einsatz abbrechen und auf mich hat keiner gehört.
Ja, aber das sagt sie ja später auch, aber sie ist ja trotzdem dafür verantwortlich.
Naja, aber sie sagt ja trotzdem irgendwie in dem Verhör danach, also Verhör danach, wo sie gefragt wird, sagt sie ja nicht, ich wollte das nicht. Ich habe gesagt, wir müssen das abbrechen und das hat keiner auf mich gehört. Ja, sie hat am Ende geschossen, aber sie hat ja ganz klar gesagt, wir machen das nicht. Und das,
ja, aber sie muss ja trotzdem als sie muss halt die Verantwortung dafür übernehmen, so ist das ja immer so. Aber ich aber generell trotzdem bei dir, ich finde einfach, ich habe einfach nie das Gefühl, ich hatte immer, also entweder wollen sie uns damit was sagen, das ist 10 Jahre später und so ist Clarice halt geworden. Oder es ist halt wirklich so ein bisschen eine gewisse, und das würde ich eigentlich Julie Moore nicht zutrauen, weil wie gesagt, wer zum Beispiel einen Film wie Still Alice gesehen hat, der weiß, dass die super emotional spielen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass diese darstellende Emotion bei Jodie Foster anders funktioniert hat. Dass man da immer das Gefühl hat, das ist ein richtiger Mensch. Der ist auch sehr menschlich, der ist sehr empathisch. Die Person versucht das ein bisschen zu unterdrücken, um in dieser Männerwelt zurechtzukommen. Und das hatte ich bei Julie Moore gar nicht. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass sie, aber das ist wie gesagt halt auch das Drehbuch wahrscheinlich, dass sie wirklich ziemlich kalt ist.
Also ich muss sagen, das war tatsächlich so ein Aspekt von der Rolle, den ich noch ganz gut fand. Weil ich meine, es ist ja jetzt 7 Jahre später, ne, und wir kriegen hier ja auch mit, dass sie immer noch krass mit dieser Geschlechtsproblematik zu kämpfen hat, dass sie teilweise nicht ernst genommen wird und so. Und ich kann mir halt schon vorstellen, wenn du so einen Job dann 7 Jahre machst, dass du so ein Stück weit, dass du so ein bisschen verhärtest und dass du so sehr kühl irgendwie auch wirst, um damit zurechtzukommen. Und ich fand das noch so ein Part, wo ich dachte, das hätte so sein können, dass die Figur sich so weit entwickelt. Aber trotzdem finde ich sie auch vom Typ und von der Stimme her auch nicht so passend. Ich finde aber, dass sie die Rolle gut spielt, so wie sie angelegt ist.
Ich glaube, vielleicht ist auch hier, wir können ja die restlichen Rollen auch dann, wenn sie auftauchen, besprechen, weil wir jetzt schon so eingestiegen sind in den Anfang. Ich glaube, es ist ein bisschen, ja, das Problem für mich auch gewesen, genau das, was Theresa eben gesagt hat, dass wir halt direkt wieder in diese Thematik reingeworfen werden, die halt das Schweigen der Lämmer so bestimmt hat, diese Rolle der Geschlechter im Berufsalltag oder in der Gesellschaft. Und für mich war das Thema tatsächlich innerhalb dieser Reihe auserzählt mit das Schweigen der Lämmer. Dass wir jetzt quasi in einem Film, der 10 Jahre später spielt, wieder, ja, natürlich ändert sich daran nichts, aber ich brauche nicht nochmal einen Film, der genau dieses Thema wieder bespricht, was wir schon 2 Stunden lang in das Schweigen der Lämmer besprochen haben. Und das hatte mich krass irritiert, dass es gleich in der ersten Szene vorkommt, dass sie sich einmal schon vor dem Einsatz ja mit diesem einen Typen, der ja später auch vorschnell dann die Pistole zieht, anlegt und dann später während des Einsatzes auch nochmal. Und ich dachte so, oh Leute, das ist jetzt aber nicht gerade subtil, was ihr macht, wenn wir jetzt nach 10 Sekunden schon wieder dieses Thema aufwerfen, was so richtig schön schleichend im Vorgänger erzählt wurde, schön in so einzelnen Situationen, ohne dass jemand drüber sprechen musste, so gezielt, ne, das haben wir auch festgestellt letzte Woche. Und das fand ich schon echt ein bisschen weird.
Ja, der ist irgendwie so plump. Also,
ja, genau.
Es ist, weiß ich nicht, ich finde, der ganze Film ist aber auch so viel weniger stilvoll als der erste und irgendwie geschmackloser. Also sei es jetzt irgendwie auch in der Gewaltdarstellung oder ja, von der Inszenierung, davon, wie die Rollen geschrieben sind, irgendwie ist alles plumper und einfach irgendwie nicht mehr so fein und hochkarätig, wie man das halt jetzt aus Schweigen der Lämmer irgendwie kannte und wo man sich ja schon vermutlich erhofft hat, zumindest was in der Qualität wieder zu bekommen. Aber ich finde, da schwankt es einfach in jeder Ebene, schwankt halt die Qualität nach unten ab.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch wieder auch alles mit dem Drehbuch ein bisschen zusammenhängt. Also klar, Thomas Harris hat das Buch ja die Vorlage geschrieben, hat dann die Adaptionsrechte für 9 Millionen Dollar verkauft und dann musste halt ein Drehbuch geschrieben werden. Jonathan Demme und der Autor Telly, der das zu Schweigen der Lämmer die Adaption geschrieben hat, denen war das schon, die Vorlage schon viel zu brutal, da hatten sie überhaupt keine Lust und sind dann nach etlichen Drehbuchversuchen auch ausgestiegen. Insgesamt musste das Drehbuch wohl 15 Mal umgeschrieben werden und wie gesagt, dann sind dann Schauspieler ausgestiegen, Demme ist ausgestiegen, Foster ist ausgestiegen, Telly ist ausgestiegen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass auch alle sich nicht ganz so richtig sicher waren, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und wie gesagt, schon der Einstieg, Laura, ne, also ich finde so, das ist vielleicht aber auch immer ein Problem mit der Erwartungshaltung, weil mein Problem war zum Beispiel, Clarice Starling ist für mich so eine FBI-Ermittlerin. Ich weiß, dass FBI-Ermittler auch mal in den Schusswechsel kommen und sowas alles. Und sie ist ja jetzt auch so ein Special Agent und so weiter. Aber das hat meine ganze Clarice Starling-Welt ist irgendwie zusammengebrochen, als ich gesehen habe, dass sie hier in so einer Black Hawk Down Ridley Scott Action-Sequenz die ersten 10 Minuten Wüste Schießereien und hier schneller Schnitt, Auto fährt lang, bumm, zack, Baby fällt runter, da schießt einer und so weiter und so fort. Das war gut inszeniert. Das war richtig gut inszeniert. Ich fand, es war eine packende Eröffnungsszene, aber es war nicht das, was ich in diesem Film haben wollte.
Ja, und ich glaube, also ich stimme dir zu, dass das gut inszeniert war und ich fand es so als Einstieg per se auch nicht verkehrt, aber es war halt sehr schwierig, ihr als Person, als Mensch da irgendwie nahe zu kommen, ne? Also man sieht ja dann quasi, wie sie sich verhält und danach hat es Konsequenzen für sie, aber es fühlt sich so unpersönlich einfach an.
Ja.
Und ich musste ehrlich gesagt auch ein bisschen an Saw und Tobin Bell mit der Kappe denken, die ihn irgendwie 20 Jahre jünger machen soll, dachte ich auch so, okay, nur weil sie jetzt eine Kappe trägt, heißt es nicht, dass sie dort in dem Setting nicht auffällt. So als hätten sie sie extra hip machen wollen, so wirkt das irgendwie.
Es sind auf jeden Fall einige Personen, die sich da sehr auffällig verhalten, finde ich.
Die da undercover auf diesem Markt laufen mit ihr. Ja,
total undercover.
Die müssen sich auch immer alles umgucken dann. So. Wer beobachtet mich? Wen beobachte ich? Und so, das ist schon ein bisschen so natürlich für die Zuschauer gemacht, aber das ist natürlich zum Scheitern verurteilt. Ja, wie gesagt, wir lernen Clarice kennen so ein bisschen. Sie ist halt, wie gesagt, Special Agent jetzt beim FBI. Kommt direkt natürlich, haben wir eben gesagt, in der ersten Sequenz wieder mit der Hierarchie und mit dem Gender-Konflikt in Kontakt. Und das ist dann so, dass dieser Einsatz am Anfang komplett scheitert, was natürlich nicht ihre Schuld ist, aber es wird ihre Schuld sein. So ist das nun mal in der Hierarchie, in solchen Konstitutionen. Und ihr Name wird dadurch in Verruf gebracht und ihrer Karriere droht dann doch ein ziemlich verfrühtes Ende. Es sei denn, sie schafft es, ihren berühmten, altbekannten Spezialfall von damals doch noch irgendwie zu lösen, indem sie jetzt Hannibal Lecter irgendwie auf die Spur kommt und ihn noch 10 Jahre später fangen kann. Der ist mittlerweile irgendwie unter den Top 10 der Most Wanted gesuchten Leute in den USA. Aber ja, ich habe hier, Theresa, auch wieder das Gefühl gehabt, also zum einen war es ist so, habe ich mir Clarice 10 Jahre später nicht vorgestellt. Und zweitens, es ist schade, wir haben es ja im Vorgänger schon angesprochen, dass da wenig Privates eine Rolle spielt. Wir lernen wenig über das Gefühlsleben von Clarice Starling. Aber hier ist ja noch weniger da. Hier ist ja wirklich gar kein Futter mehr da. Und ich habe mir wirklich gedacht, okay, die ist einfach, das könnte jetzt auch Jason Bourne oder irgendwas sein. Das ist völlig egal, ob da jetzt Clarice Starling draufsteht oder nicht. Die haben einfach Dino De Laurentiis hat den Namen einfach zurückgekauft von MGM, damit sich der Film besser verkaufen lässt, als wenn sie die Agentin jetzt Clarice Starling genannt hätten. So. Weißt, wie ich meine?
Ja,
das haben sie nur gemacht, um den Film besser verkaufen zu können, aber das ist für mich einfach nicht dieselbe Figur.
Ja, voll. Und ich habe ja auch in der letzten Folge gesagt, dass obwohl sie wenig Charakterisierung bekommt, ich trotzdem das Gefühl habe, ihr emotional sehr nah zu sein. Also der Film schafft es, ohne viel zu erzählen, mir trotzdem zu vermitteln, was das für eine Person ist und dass ich auch mit der mitgehen kann. Und das gibt es hier halt eben auch gar nicht. Gut, jetzt weiß ich ein bisschen, wie ihr Haus aussieht. Aber irgendwie kann ich so gar nicht mit ihr connecten. Irgendwie, die wirkt irgendwie so weiß ich nicht, so kahl und so,
so steril irgendwie
auch. Mhm. Ja, und als wäre ihr selbst auch, also ja, das macht irgendwie ein bisschen was mit ihr, aber schon auch eher so, als wäre ihr alles egal. Und gut, dann trinkt sie jetzt ein bisschen, hat vermutlich in 5 Jahren, weiß ich nicht, stirbt sie dann fast an einem Alkoholproblem oder so, aber es ist ja auch irgendwie alles egal. Ich finde, so wirkt sie so ein bisschen als, ja, macht das irgendwie was mit ihr, aber als könnte man sie ja trotzdem nicht so richtig fassen, was es jetzt mit ihr so richtig macht. Ich bin da kein Fan von der Figur.
Ja, die andere Figur, die wichtige, Hannibal Lecter, der ist mittlerweile im Exil in Italien, in Florenz, dort, wo er ja unbedingt auch wieder hin wollte. Und er ist dort quasi, ja, arbeitet dort als, was haben wir gesagt, als Kurateur im Kunstbereich, nennt sich Dr. Fell. Aber ich hatte es schon richtig verstanden, er arbeitet auch zwischenzeitlich schon ein bisschen mit der Polizei dort zusammen, ne? Weil die oder wie war das? Weil die kannten sich doch schon, der Kommissar und Hannibal, oder?
Ich glaube, der Pazzi hat ja in so einem Serienmörderfall gearbeitet und der, das hat Hannibal auf jeden Fall mitbekommen. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er die auch irgendwie beraten hat oder so. Aber die Polizei sucht ja jetzt seinen Vorgänger, der ja auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist.
Ja.
Und so kommen die miteinander in Berührung. Also ich glaube jetzt nicht, dass er groß mit denen, das wäre schon ziemlich dumm dreist.
Ja. Aber ey, das hätte ich ihm zugetraut. Ja, aber das macht es für mich sogar schwächer, weil das hatte ich irgendwie so, aber vielleicht habe ich da nicht richtig aufgepasst, kann natürlich auch sein. Wie gesagt, er gehörte zu den 10 am meisten gesuchten Verbrechern der USA. Übrigens auch sehr interessant, mal drauf achten, das wird ja einmal eingeblendet in so einer TV-Reportage. Dieses Top 10 Most Wanted, ne, und so weiter. Und da sehen wir auch schon ein Bild von Osama Bin Laden tatsächlich, der ja dann ein halbes Jahr nach Veröffentlichung des Films für die USA eine elementarere Rolle spielen sollte. Und, auch ein seltsamer Zufall. Aber, Laura, was mir doch auch negativ aufgefallen ist, dass Hannibal Lecter für mich erstmal seinen Schrecken komplett verloren hat. Irgendwie direkt, also ich habe nie das Gefühl irgendwie, dass das irgendwie auch die Person ist, vor der ich Angst haben muss. Klar, die Figuren im Film schon irgendwie, aber er wirkte, er hat so viel gelabert, er wirkte so selbstgefällig. Irgendwie, er hat irgendwie neue Character-Traits bekommen, die irgendwie auch so wenig mit dem zu tun hatten. So, ich habe das Gefühl gehabt, das ist auch nicht der Hannibal Lecter, so wie ich ihn kenne. So, klar, Menschen verändern sich in 10 Jahren, um Gottes Willen. Also ich glaube, ich habe auch nichts mit dem zu tun, der ich vor 10 Jahren war und so weiter und so fort. Das geht wahrscheinlich uns allen so, aber es war irgendwie seltsam, also ich weiß nicht. Und dass sie ihn hier noch wirklich noch mehr in den Mittelpunkt rücken, dass er halt wirklich die Hauptfigur ist, also Protagonist und Antagonist in einem, das funktioniert für mich ja grundsätzlich immer nicht, außer bei so Filmen wie American Psycho, wo es halt so krass überspitzt ist und wo man eine gewisse Faszination noch für diese Figur bekommt, die ich hier aber bei Hannibal nicht mehr hatte. Also auch wie Clarice hat mir auch Hannibal nicht besonders gefallen. Nichts, und das hat aber allerdings nichts mit Anthony Hopkins zu tun gehabt, ne? Sondern wirklich mit der, wie die Rolle angelegt war.
Ja, also ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, ich mag die Art, wie Anthony Hopkins ihn hier spielt. Ich mag das irgendwie trotzdem auch, wenn ich finde, dass es definitiv viel plumper und viel weniger bedrohlich ist als in Schweigen der Lämmer. Aber trotzdem kann ich mir das irgendwie gut angucken und Spaß dabei haben, so dumm es klingt. Aber es ist halt nicht mehr so bedrohlich wie bei Schweigen der Lämmer. Da fand ich es ja halt so krass, dass sie es hinbekommen haben, obwohl er nicht so viele Szenen hatte, dass man trotzdem die ganze Zeit das Gefühl hat, so, dass man seine Anwesenheit spürt in diesem Film, weil er halt so, ja, quasi in der Ecke lauert. Und das ist hier halt gar nicht so. Du siehst ihn halt die ganze Zeit. Er ist sowieso ja auch irgendwie so allwissend, ne? Also nachher, wo er dann auf der Flucht ist und dauernd bei allen möglichen Leuten in die Häuser einsteigt und die verfolgt und so. Man hinterfragt das ja auch gar nicht mehr, wie realistisch das eigentlich alles ist, weil er uns hier so präsentiert wird, er weiß alles, er kann jeden hinters Licht führen und er ist die Ruhe selbst. Und das ist dann irgendwann mir auch ein bisschen too much geworden. Also ich kann es irgendwie trotzdem noch mögen, aber es ist nicht mehr der Hannibal Lecter aus Schweigen der Lämmer, der wirklich bedrohlich ist.
Gehst du d'accord, Therese?
Ja, würde ich schon mitgehen. Es ist halt eben das, dass man auch einfach viel zu viel von dem sieht, was er macht und auch was er getan hat. Und auch dann zum Teil Dinge, wo ich denke, ich glaube, Schweigen der Lämmer Hannibal würde sie als geschmacklos wahrnehmen. also das mit dem Essen, wo ich denke, würde, also am Ende das, weiß nicht, dachte ich mir so, ich glaube, der könnte das als, selbst als geschmacklos wahrnehmen, wenn man ihn 10 Jahre eher befragt hätte. aber ja, ich finde einfach auch, ist vielleicht auch so ein Anzeichen dafür, es matcht für mich einfach wieder nicht mit meinen Erwartungen. Wenn ich versuche, da drauf zu schauen, wie das für mich wäre, wenn ich den Film unabhängig von Schweigen der Lämmer gesehen hätte, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass so eine Angst vor ihm aufgekommen wäre. Ich glaube, dann wäre es eher so, ja, irgend so ein Bösewicht, für den man halt eher vielleicht auch, ja, rootet und hofft, dass der dann eine erfolgreiche, Tötungstour hinter sich bringt und einfach unangenehme Leute umbringt. Aber jetzt nicht, dass es, glaube ich, eine Person wäre, wo ich dann, weiß ich nicht, als Jugendliche gedacht hätte, oh Gott, jetzt kann ich heute Nacht nicht mehr schlafen, weil ich den gesehen habe.
Wir haben hier Giancarlo Giannini, der den Inspektor Pazzi spielt, von dem wir eben schon gesprochen haben. Giannini, auch italienische Schauspiellegende, ist heute 82 Jahre alt, war 1976 sogar für eine komplett italienischsprachige Rolle für einen Oscar nominiert. Die Jüngeren von uns oder von euch kennen ihn sicherlich als Mephis aus den ersten beiden Daniel Craig Bond-Filmen. Wie fandet ihr seine Rolle hier? Ich fand, dass dieser ganze Plot mit ihm bisschen viel Zeit gekostet hat und ganz schön viel Tempo irgendwie aus dem Film genommen hat. Wie gesagt, mochte so das Setting, so Florenz, das war für mich alles okay. Aber ich finde, ich hätte das jetzt nicht gebraucht, dass es da noch einen Ermittler in Italien gibt. Hat natürlich so ein bisschen so diese Schnittstelle hergestellt zwischen ihm und den Antagonisten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber das war für mich unnötig. Ich hätte den Film ruhig ein bisschen schlanker machen können, wenn man ihn so ein bisschen rausgelassen hätte, finde ich. Theresa.
Ja, vor allem, weil er dann ja doch halbwegs zeitnah auch wieder stirbt und es halt für mich auch vorher, auch wenn man den Film nicht kennt, schon abzusehen war, ja gut, der wird den Kampf gegen Hannibal nicht gewinnen, als würde der den hier lebendig fangen und dann rüber nach Amerika schaffen und 3 Millionen dafür bekommen. Also das war halt irgendwie von vornherein für mich klar, dass er da, wie er auch inszeniert ist, halt überhaupt nicht die Smartness von der Clarice aus dem ersten Teil hat. Das ist halt ganz klar, okay, der hat nicht dafür jetzt nicht, was es braucht. Er wird daran scheitern. Und deswegen, ja, war da auch für mich irgendwie überhaupt gar kein Reiz da. Und dann habe ich auch gedacht, wie realistisch ist das, wenn er da ja auch seine Dienstzeit mit verbringt, dass er unauffällig Hannibal jagen kann und dann, da nach Amerika ausliefert. Und würde man da nicht vielleicht auch eher dann halt eine generelle Polizeigeschichte draus machen, weil dann hätte man den vermutlich easy packen können. Also das ist auch sowas, wo ich mich gefragt habe, wie realistisch ist es? Und war damit auch, ja, once again wieder in diesem Film nicht zufrieden.
Ja. Also ich fand die Rolle eigentlich ganz cool von ihm und fand vor allem auch, dass die mega gut gespielt war. Aber ich glaube, diese Rolle ist im Buch, ist die viel ausgefeilter und hat viel mehr Background. Und da, finde ich, versteht man auch die Motivation von dem irgendwie viel besser, warum er da jetzt persönlich Hannibal zur Strecke bringen will. Und hier im Film ist es aber irgendwie so, dass er wie so ein Bauernopfer rüberkommt, dass man halt von vornherein weiß, der ist jetzt eigentlich nur dafür da, damit Hannibal halt erfährt, dass der Mason Verger ihn sucht. Und der wird dann quasi das Bindeglied zu Clarice und zu den USA. Und ja, das fand ich nicht geschickt inszeniert in dem Film, aber im Buch war das ein bisschen spannender. Also die Idee an sich finde ich eigentlich nicht verkehrt.
Ja, kommen wir zu den Antagonisten. Mason Verger ist schon ein guter Punkt. Da muss ich sagen, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich schon vorher gelesen habe, dass das oder mir vorher gesagt wurde, dass es Gary Oldman ist, weil, da dachte ich wirklich, what the fuck, das ist Gary Oldman, also das muss man schon großen Respekt an die Maske verteilen dort, also das muss ich schon sagen, krass, also selbst am Set wussten ja viele Leute nicht, wer das ist vom Cast und von der Crew, einige dachten, das ist Jared Leto, weil der sich wohl angeblich um diese Rolle so beworben hätte, er saß da irgendwie, also Oldman, 5 Stunden jeden Tag in der Maske und der Look von ihm wurde einem Fötus nachempfunden, zur Figur vielleicht selbst, Mason Verger, der war damals das 4. Opfer von Hannibal Lecter, aber konnte quasi als einziger sozusagen einem Angriff oder einem Mordversuch von Hannibal Lecter sozusagen überleben, hat aber ein ziemlich entstelltes Gesicht davongetragen und ist generell dort mehr oder weniger ans Bett gefesselt, hat aber auch eine finstere Vergangenheit, Laura, denn Verger ist ein, ja, Child Rapist, sagt man auf Englisch, ja, ein Kindervergewaltiger, ja, Kinderschänder, genau, gewesen, und Lecter sollte ihn, er selbst sollte Lecter damals therapieren, so war es, ne? Habe ich richtig verstanden, ne? Oder umgekehrt? Nee,
also er war bei Lecter in Therapie.
Ah, okay.
Genau. Und Lecter hat ihn, also ich glaube, der Mason hat den Lecter zu sich nach Hause eingeladen und hat ihm da irgendwie so ein bisschen seine sexuellen Spielzeuge gezeigt und so. Und also warum genau er das gemacht hat, keine Ahnung. Ich glaube, der wollte den so ein bisschen aus der Reserve locken. Und dann
ich dachte, er wollte ihn, also ich habe die Szene so wahrgenommen, als wollte er Hannibal eiskalt verführen.
Ja, oder so, das kann natürlich
auch sein. Ja, habe ich, finde ich, ist so inszeniert.
Das war recht eindeutig für mich.
Ja, und dann gibt Hannibal ihm Drogen und das führt dann, und dann sagt er zu ihm, er soll sich mit einer Glasscherbe sein Gesicht zerschneiden. Also im Prinzip tut Hannibal ihm selber gar nichts, sondern er manipuliert ihn halt so, dass er sich selber komplett verstümmelt. Und
das kennen wir ja irgendwoher, ne?
Mhm. Woher?
Also du darfst jetzt auch sagen, woher.
Von, nee, ich wollte gerade sagen, von Mix, ja. Ah, ja.
Ja, der seine eigene Zunge gegessen hat.
Das ist, also im Buch kommt das sogar auch noch öfter vor, dass Hannibal quasi selber gar nichts macht, sondern Leuten nur einen Floh ins Ohr setzt, so könnte man sagen. Also ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen eine Trademark von ihm.
Ja, und wie fandst du die Figur?
Verger jetzt?
Ist ja schon so ein Batman-Schurke, so ein bisschen, ne?
Boah, ja, also ich meine, ich finde, er ist schon extrem überzeichnet. Also ich weiß nicht, ob die Info auch im Film war, dass er hält sich ja dann auch zu Hause irgendwie, also jetzt später als erwachsener Mann, dann so Kinder zu Hause, denen er beim Spielen zuguckt, und dann sagt er denen, dass ihre Eltern nicht mehr wiederkommen, damit er ihre Tränen in seine Cocktails mischen kann. Also es ist schon sehr drüber, meiner Meinung nach. Und ich, also so richtig ernst nehmen konnte ich die Figur tatsächlich nicht, obwohl die schon irgendwie super gut gespielt ist. Aber ich habe mit der Figur irgendwie sehr viele Probleme gehabt, weil er ist halt, ja klar, er ist irgendwo ein Opfer von Lecter, aber er ist so unsympathisch und so ja, ein ekelhafter Mensch einfach von seinem Charakter, dass ich da irgendwie null für diese Figur irgendwie empfinden kann, außer Abscheu und Ekel.
Ist auch Theresa wieder so ein bisschen so, wir brauchen eine Figur, die muss ein noch viel schlimmerer Mensch sein als Hannibal. Ne, da passt natürlich ein Kinderschänder, da zeigt niemand irgendwie Sympathien für, damit man eher mit Hannibal mitfiebern kann. Das ist das, was ich, glaube ich, dachte, Theresa, was ich das Drehbuch dabei dachte, diese Figur.
Ja.
Obwohl, ne, Drehbuch ist ja Quatsch in dem Sinne, es ist ja natürlich bei, also was ich Thomas Harris dachte, sagen wir es so aus.
Ja, glaube ich auch. Und ja, da haben sie irgendwie tatsächlich das geschafft, jemanden zu erschaffen, der eindeutig unsympathischer ist als Hannibal. Und dem wir, ja, wo ich auch wirklich denke, wenn ich wählen müsste, würde ich auch eher Hannibal am Leben lassen als ihn. Ich bin jetzt schon mal ganz froh, dass im Film das jetzt mit den Kindern, was Laura gerade erzählt hat, nicht drin war, weil das hört sich auch irgendwie
etwas an. Aber ich habe das gehört, ich kannte das schon, was Laura erzählt hat. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe.
Ich glaube,
es im Film beiläufig irgendwie erwähnt wurde.
Ich kann mich nicht erinnern. Und das kommt ja auch ich habe den Film ja schon mal geguckt, da kann ich mich auch nicht jetzt dran erinnern, das schon mal gehört zu haben. Und in der Serie wird das ja auch noch mal aufgegriffen, die Geschichte. Da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Aber vielleicht kann ich mich auch einfach nicht erinnern. Das heißt nicht, dass es nicht gesagt wurde und nicht da ist.
Egal,
das macht die Figur nur. Ja, oder es ist halt nur im Buch, ne? Das kann natürlich auch gut sein.
Ja. Auf jeden Fall wird Mason Verger, wie gesagt, von Gary Oldman gespielt, auch wenn man ihn absolut nicht erkennen kann. Es gibt einen Hinweis zwischendurch, weil es gibt einmal ein Foto, wie, also man sieht ja, dass Gary Oldman quasi die Figur spielt bei diesem, ich nenne es mal Date mit Hannibal. Da sieht man kurz Gary Oldman so ein bisschen mit Kameraeffekten oder Bildeffekten drauf, aber man sieht, dass er es ist. Gary Oldman kennen wir natürlich als Sirius Black, als Jim Gordon, als Zorg oder als Dracula. Hat hier eine leichte Kontroverse ausgelöst, weil Oldman dann irgendwann entdeckte, dass er in den Opening Credits nicht gelistet wurde. Natürlich aus Spannungsgründen, kann man irgendwie auch nachvollziehen, damit die Leute eben wirklich rätseln, wer ist das da eigentlich? Und dann erst bei den End Credits sehen, ah, ist Gary Oldman, das ist ja krass. So hätte ich es mir übrigens für mich auch gewünscht, für meine Sichtung. Aber naja, ja, das war ein bisschen was. Aber wir haben hier noch einen zweiten Antagonisten gespielt vom leider 2022 verstorbenen Ray Liotta. Kennen sicherlich viele von euch aus seiner prägenden Rolle in Goodfellas. Und er spielt hier den Paul Crandler, Laura, den wir ja auch schon aus Das Schweigen der Lämmer kennen. Auch jetzt hier ein Abziehbösewicht der übelsten Sorte. Mhm. Sehr wenig subtil, sehr klischeehaft. Der Cop, der korrupte Cop oder FBI-Agent dort, der mit den Bösen zusammenarbeitet und natürlich auch auch wieder sexuelle Avancen macht, mhm, an Clarice, ne? Das muss natürlich sein, um seine Figur noch unsympathischer zu machen. Auch da muss ich sagen, Ray Liotta war früher mal, zumindest in einzelnen Rollen, guter Schauspieler. Hätte man sich hier aber auch sparen können, finde ich.
Ja, also ich finde, er ist hier richtig krass auf die Spitze getrieben. Also es gibt ja diese Szene, wo er zu Clarice auch irgendwie sagt, wenn du dich nicht irgendwie an meine Vorgaben hältst, dann kann ich deinen Namen, statt ihn zu unterstreichen, auch einfach durchstreichen und dann bist du weg vom Fenster. Und dann sagt er irgendwie auch noch, weil sie noch mal so eine Anspielung macht auf, ja, geh mal nach Hause zu deiner Frau, so nach Motto, bei mir kommst du eh nicht in die Auswahl. Und dann sagt er so richtig derb irgendwie zu ihr, es gibt so viele blonde Muschis hier in der Stadt, die gebumst werden wollen. Es ist halt
Dorf,
so
Dorfmuschis, sagt er.
Ja, oder so. Sowas, also ja, ja, es ist halt oder so Land, richtig vom Land, ja, so richtig krass drüber. Und ich finde, also es war mir vorher gar nicht so bewusst, aber wir haben jetzt über Verger gesprochen, über Hannibal, über Patsy und über Crandler. Es gibt halt so viele richtig, ja, also mit wem soll man hier gerade mitgehen? Ich finde es richtig krass. Es sind nur absolute Unsympathen eigentlich. Also kein Wunder, dass Hannibal dann fast schon, dass man da fast schon hofft, dass er entkommt und die alle fertig macht so ein bisschen. Ich glaube, darauf zielt der Film ab.
Ja, das ist genau das Problem auch, das ich mit dem Film habe. Weil mit dem schreibt halt Clarice ein bisschen emotionaler, ein bisschen, ja, dass man mehr mitgehen kann, mehr mitfiebern kann. Natürlich will man irgendwie, dass sie hier so den Fall löst oder dass sie nicht am Ende für irgendwas belangt wird. Aber es war aber gleichzeitig auch irgendwie belanglos. Und das ist für mich auch einer der Hauptkritikpunkte an dem Film, Theresa, ne? Dass sie wirklich genau, was Laura eben gesagt hat. Was soll ich jetzt machen hier mit dem Film? Wo soll ich jetzt mitgehen? Wo soll ich mitfiebern? Wo soll ich meine Emotionen packen? Alles, was da geschieht, ist mir relativ egal.
Ja, voll. Und auch die Frage, wo soll eigentlich die Geschichte hingehen und was hat sie mir Interessantes zu erzählen? Weil irgendwie so viel Interessantes hat es dann halt nicht, weil was mit Verger passiert, ja gut, kann von mir aus weg. Der andere hier FBI-Typ kann von mir aus auch weg. Und dass Hannibal und Clarice aufeinandertreffen, dadurch, dass ich irgendwie Hannibal gar nicht als Bedrohung für Clarice wahrnehme, finde ich das auch gar nicht so eine spannende Ausgangslage. Und das ist es ja, worauf es hinausläuft und was uns ja Spannung einbringen soll. Aber das macht mit mir halt einfach gar nichts. Ich würde mir halt lieber nochmal anschauen, wie sie vielleicht zusammen irgendwie was lösen oder wie er aus der Ferne mit ihr eher kommuniziert oder sowas, wie wir das hier ja in Anteilen drin haben. Aber dass sie sich wieder face-to-face sehen, finde ich gar nicht so spannend tatsächlich.
Ja, und es kommt doch irgendwie ein bisschen zu spät, finde ich, im Film. Also wie gesagt, so ich finde persönlich, Laura, so dieses ganze, ne, Florenz-Ding, wie gesagt, auch wenn das, wie gesagt, so ein bisschen meinem Horrorgefühl entgegen steuert, von wegen viel Tageslicht, viel Sonnenschein und so, ne, man macht halt Urlaub mit Hannibal, gefühlt. Das fand ich eigentlich ganz okay soweit. Aber ich finde einfach erzählerisch ist das irgendwie alles ein bisschen albern, was dort passiert. Wieder sehr viele seltsame Zufälle, die da irgendwie zusammenkommen und sowas. Und auch so dieses so, ich dachte tatsächlich, dass der ganze Film in Florenz spielt und dann auf einmal plötzlich so, ja nee, Hannibal ist jetzt zurückgeflogen in die USA. Mhm. Ah ja, okay. Ich dachte tatsächlich, bevor ich den Film gesehen habe, dass Clarice nach Florenz kommt, dachte ich irgendwie. Aber das war irgendwie, es war alles sehr konstruiert und irgendwie eigentlich, ehrlich gesagt, doch albern fand ich, weil einfach zu viele, wie gesagt, es fühlte sich an für mich wie ein Film voller Batman- oder Comic-Bösewichte, die alle irgendwie aufeinandertreffen oder alle irgendwie sich gegenseitig ausspielen wollen. So. Mm.
Welche Szene ich in Florenz allerdings noch ziemlich cool fand, war die, wo der Pazzi versucht, der holt sich da so einen Handlanger ran, der halt irgendwie mit so einem Armreif quasi einen Fingerabdruck von Hannibal ja beschaffen soll, um Verger zu beweisen, dass sie wirklich Hannibal gefunden haben und dass das nicht irgendjemand anders ist. Und dann gibt's doch so eine Verfolgungsjagd quasi zwischen den beiden in diesem, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber es ist wie so verschiedene Tunnel nebeneinander. Also wie so eine Markthalle, glaube ich, mit so Kioskständen und so. Das fand ich super cool inszeniert.
Das fand ich zu kurz wieder.
Echt? Irgendwie
gefühlt,
fand ich cool.
Also nur dieser Moment, so von wegen, als der Handlanger Hannibal verfolgt hat und dann der Meinung war, es hätte geklappt, das war mir irgendwie alles auch wieder ein bisschen zu kurz. Aber es war, in der Theorie bin ich bei dir, es war zumindest ein guter Ansatz, mal ein bisschen Spannung reinzubringen.
Genau, also ich finde, solche Ansätze waren halt durchaus da. Ich fand auch die Szene, wo Patsy dann bei ihm in dem Museum ist, in diesem Palazzo, obwohl es dann klar ist, worauf es so ein bisschen hinausläuft, also dass er das wahrscheinlich nicht überlebt, fand ich auch diese Szene irgendwie trotzdem cool inszeniert. Aber insgesamt reicht das nicht, um die erste, fast die erste Stunde des Films ja so zu überbrücken, ne? Also man hat halt immer die ganze Zeit das Gefühl, dass es alles nur, das muss jetzt passieren, damit Hannibal dann Richtung Verger und Clarice kommt. Und das ist halt nicht besonders elegant.
Was mir gut gefallen hat, waren wieder so ein paar kleine Sachen, die ich dann quasi so, für Leute, die halt die Bücher nicht kennen, ist es halt ganz interessant, wenn sich so einzelne Sachen, vielleicht sogar gerade dann, wenn man die Filme nicht chronologisch nach ihrem Erscheinungsdatum guckt, sondern nach der Handlung, ist es ganz cool, wenn sich so ein paar Sachen, so ein paar Vernetzungen ergeben und so ein paar Sachen, Zusammenhänge sich ergeben, nach und nach. Hier auch wird ja auch wieder zum Beispiel über den Benjamin Raspail oder wie er heißt gesprochen, auch so ein paar Sachen, die da Verknüpfungspunkte entstehen, fand ich ganz gut. Und man muss fairerweise sagen, Theresa, das kann man dem Film auf jeden Fall positiv anrechnen oder auch dem Buch dann von Thomas Harris. Die Befürchtung lag ja nahe, dass wenn man irgendwie Hannibal oder dieses Franchise war es ja quasi eigentlich noch nicht zu diesem Zeitpunkt, nach 10 Jahren wieder rausholt, dass es einfach nur wieder ein Rip-Off wird von Das Schweigende Lämmer. Und da muss man ja fairerweise sagen, man hat sich ja wirklich bemüht, hier was anderes zu machen. Ob es ein gutes oder nicht, sei es mal dahingestellt. Aber es ist halt nicht more of the same. Und das war meine große Befürchtung.
Ja, also vor allem more of the same, aber in schlecht ist so meine Befürchtung gewesen. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, noch mal was in der Qualität zu bekommen, ist ja einfach nicht sehr hoch. Und ja, da kann man wirklich sagen, sie haben sich was getraut und sind da nicht den leichten Weg gegangen. Und eine Szene, die ich tatsächlich auch irgendwie ein bisschen spannend fand, war, wo der Patsy ihn zu Hause besucht. Und der Hannibal ja auch schon einmal dann seine Umzugshandschuhe rausholt. Und wo man schon denkt, jetzt hat seine letzte Stunde geschlagen. Und dann macht er es doch noch ein bisschen länger, weil da weiß ich noch, habe ich am Anfang gedacht, okay, so schnell stirbt er jetzt schon. Aber nee, er hält noch ein bisschen durch. Aber das war tatsächlich so eine Szene, wo ich dachte, jetzt habe ich das Gefühl, hier ist jemand wirklich in Gefahr.
Ja. Das stimmt.
Oder ich fand auch noch die Szene ganz witzig, wo sie dann nachher in dieser Freilichtoper sitzen, also Patsy mit seiner Frau und Hannibal sitzt in der ersten Reihe und dann starrt der Patsy ihn so richtig auffällig an und Hannibal kann es eigentlich nicht sehen, weil der halt auf seinen Hinterkopf guckt und Hannibal guckt vorne auf die Bühne und dann dreht er sich aber wie so eine Eule nach hinten um und in dem Moment ist halt eigentlich klar, okay, er weiß, er wurde enttarnt und jetzt wird wahrscheinlich Patsys letztes Stündlein geschlagen haben.
Ebenfalls gelungen, wie gesagt, ich habe schon gesagt, Florenz, das funktioniert für mich. Es hatte für mich so ein bisschen europäische Züge, also logischerweise, weil Florenz in Europa ist, aber ich meine auch, was die Cineastik angeht, hat das für mich sehr europäisch gewirkt. Das fand ich irgendwie cool. Das hat einfach einen schönen Kontrast letztendlich dargestellt zum Schweigen der Lämmer, der ja sehr mit Tristesse gespielt hat, mit Grautönen, mit Brauntönen und hier ist alles sehr sommerlich, entweder schön sonnig oder grün durch die Bäume dort. Das fand ich irgendwie ganz schön. Das hat einen schönen Kontrast ergeben. Auch die Musik von Hans Zimmer ist natürlich immer auch Geschmackssache. Klar, die meisten lieben Hans Zimmer, aber es ist auch immer eine gewisse Form der Auffälligkeit da, die dann, da ist der Musik nicht immer nur Beiwerk, sondern da ist Musik ein Hauptdarsteller, wenn Hans Zimmer auch, das trifft ja auch auf John Williams zu, wenn die da am Start sind. Hat mir aber in dem Fall auch gefallen. Und auch so ein paar kleine Sachen, die einem halt so auffallen, zum Beispiel als der Kommissar, der italienische, auch über diesen einen Marktplatz geht dort. Und es ist halt der Zeitpunkt gewesen, als sie gedreht haben, als Gladiator rauskam. Und dann hat Ridley Scott quasi unbeabsichtigt oder beabsichtigt Schleichwerbung für sich selbst gemacht. Man sieht zum Beispiel ein großes Gladiator-Poster dort auf diesem Markt dort. Das fand ich auch ganz witzig. So ein paar, einfach so ein paar Kleinigkeiten. Oder dass der, das erste Bild, was wir überhaupt von Florenz sehen, Laura, ist genau das Bild gewesen, das Hannibal in das Schweigen der Lämmer gezeichnet hat in seiner Zelle. Mhm. Das ist exakt derselbe Shot, das erste Bild in Hannibal. Fand also, ich auch richtig cool.
Auf jeden Fall, das ist ja auch wieder so ein bisschen Easter Egg-mäßig. Ja. Ich würde aber ganz ehrlich auch sagen, also so klug wie Clarice Starling eigentlich ist und wie die Connection von den beiden war, als ob die nicht irgendwie mal ihre Fühler, nachdem der jetzt ja 7 Jahre schon irgendwie unterwegs ist, als ob die nicht mal auf die Idee gekommen wäre, mal mit den italienischen Behörden Kontakt aufzunehmen. Also das hat mich halt von an dieser Perspektive auch irgendwie total, irgendwie fand ich das wirklich dann so ein bisschen frech. Vor allem, weil... Ja,
vielleicht ist sie gar nicht so gut.
Ja, doch, natürlich. Also, so wie sie in Schweigen der Lämmer gezeichnet ist, auf jeden Fall. Aber gut, ich meine, wenn wir nachher noch über den Roman sprechen, könnte man natürlich auch vermuten, dass Clarice ja gar nicht möchte, dass er wieder gefasst wird. Also, vielleicht mag sie ja auch die Vorstellung, dass er jetzt irgendwo in Freiheit lebt und vielleicht gar nicht mehr so viele Menschen umbringt wie früher. Aber also auf die Idee hätte sie kommen können, muss man sagen. Und im Buch ist es wenigstens noch so, dass Hannibal halt sein Äußeres auch durch OPs irgendwie verändert hat im Gesicht. Er hat
eine neue Frisur.
Ja, aber der hat dann auch halt irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie so Kollagen spritzen lassen und so, damit die Gesichtsform eine andere wird und hat irgendwie die Nase ein bisschen verändert. Also da war er ja vielleicht dann wirklich auch noch ein bisschen mehr inkognito unterwegs, aber das konnten sie hier natürlich im Film nicht machen, sonst hätten sie ja diesen Wiedererkennungswert von Hopkins als Hannibal platt gemacht.
Vielleicht hätten sie das Make-up von Verger einfach für Hannibal nehmen sollen. Ja. Theresa, wolltest du was sagen?
Nee, ich wollte nichts sagen. Ich habe nur gedacht, ob ich was sagen soll. Ich habe jetzt aber irgendwie fast schon wieder vergessen. Ach, ist egal. Nee, der war jetzt zu lang weg, der Gedanke wieder.
Auf jeden Fall spielt ja am Anfang auch noch eine Figur eine etwas größere Rolle. Da habe ich auch gedacht, ja, und dann haben sie irgendwie so schnell wieder rausgenommen. Da habe ich so einfach, weil ich ihn auch in den vorherigen Filmen halt mochte, hier die Rolle von Barney, dem ehemaligen Wärter quasi, Gefängniswärter dort aus das Schweigen der Lämmer von Frankie Faison gespielt, auch der einzige, der in Roter Drache, Hannibal, Schweigen der Lämmer und Manhunter mitgespielt hat, dass sie ihn da so ein bisschen ausgegraben haben, fand die Rolle auch wieder ein bisschen merkwürdig, so auch wieder so ein bisschen over the top angelegt, so dass er ja auch so Memorabilia und sowas verkauft, ne? Mhm. Und hortet von Hannibal.
Ja.
Dachte ich auch wieder so, mach, weiß ich nicht. So, aber ich fand es gut, dass er eine größere Rolle gespielt hat. Dachte ich zumindest, nur um dann auch komplett rauszufliegen früh aus dem Film.
Ja, also ich glaube erstmal dieses, dass er quasi so Bücher und Kunstwerke und so von Hannibal verkauft. Ich glaube, das ist was im echten Leben auch wirklich passieren würde, wenn so jemand fliehen würde. Deswegen, ich glaube, es gibt dafür auch wirklich immer Abnehmer, die bereit sind, dafür Unmengen von Geld auszugeben. Deswegen fand ich das irgendwie ganz einen ganz guten Punkt, dass das drin war. Aber dann wird seine Rolle halt irgendwie so obsolet im Film. Also das ist dann aber, glaube ich, liegt auch am Drehbuch, weil im Buch kommt er auf jeden Fall noch länger vor und hat auch irgendwie noch eine dramaturgische Funktion. Das ist halt so ein bisschen schade, dass das im Film nicht mit untergebracht werden konnte.
Ja. Vielleicht nochmal zu Hannibal, Theresa. Es ist irgendwie, würdest du sagen, dass die Figur ein bisschen entmystifiziert wurde durch diesen Film. Also klar, er übt natürlich immer noch grauenvolle Dinge aus, aber wir haben schon gesagt, er wird jetzt nicht mehr ganz so gruselig. Er ist sehr viel zu sehen. Ich finde, jemand hat sehr volltrefflich, finde ich, gesagt, auf Letterboxd, und hat jemand gesagt, dass er Jack Sparrowisiert wurde. Er ist so ein richtiges Gimmick geworden und dass er doch eigentlich als Nebenfigur, so wie in Das Schweigen der Lämmer, mit weniger Screentime viel, viel besser funktioniert hat als hier.
Ich habe gerade daran gedacht, dass ich finde, er verhält sich so ein bisschen wie Freddy aus Nightmare 1 zu Freddy in Nightmare 4 oder so. Also vielleicht nicht ganz so schlimm, genau. Aber schon so in die Richtung.
Ja, passt gut.
Ja, also der komplette Vibe ist einfach anders. Er ist einfach ein bisschen mehr drüber entmystifiziert, kann man so sagen. Er nimmt sich auch irgendwie viel raus. Ich finde, er ist schon auch irgendwie frech. Aber es war ja im ersten Teil ja auch schon ein Stück weit, aber hier noch mal ein bisschen mehr. Und einfach so, ja, er wirkt halt wirklich eher wie so ein popkulturelles Phänomen jetzt schon, was es sich dann eben leisten kann.
Das und auch das zu Freddy passt, ne?
Ja, und dass er dann da irgendwie an einem offenen Schädel dem sein eigenes Gehirn verfüttert, was schon irgendwie ein Edgelord-Move ist, muss man ehrlich sagen. Wo ich denke, in einer anderen Geschichte wäre das niemals irgendwie so vorgekommen. Und da, wie gesagt, habe ich auch das Gefühl, da hätte er sowas vielleicht auch nicht gemacht, aber da ist halt einfach sehr viel Veränderung in kurzer Zeit und irgendwie passt es zu dieser Art Film. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es verhindert auch, dass der Film die Chance hätte, was Besseres zu werden noch.
Ja, und es ist alles so, eine von euch beiden hat es vorhin ja auch gesagt, dass es irgendwie alles sehr platt ist. Ne? Auch dass Laura, das haben wir so gelobt an Das Schweigen der Lämmer zum Beispiel, dass uns da erzählt wurde, was Lecter mit der Krankenschwester gemacht hat. Mhm. Und Clarice sieht sich das Bild an dort und guckt erschrocken, aber wir sehen das Bild nie. Hier wird uns das einfach gezeigt.
Ja.
Genau diese Szene, wie Lecter die Krankenschwester angreift, ihr ins Gesicht beißt und so weiter, das wird hier uns einfach gezeigt als Video, als Überwachungsvideo. Und ich dachte so, Leute, ihr habt aus eurem eigenen Vorgänger überhaupt nichts gelernt.
Ja, aber also ich glaube, es war ja allen schon klar, weil auch die Vorlage von Hannibal ist nun mal ja nicht zu vergleichen mit Das Schweigen der Lämmer. Und ich glaube, es ist dann hier so eine Mischung aus, wir versuchen das zu zeigen, was die Zuschauer auch sehen wollen und womit wir halt so ein bisschen die Schwächen der Geschichte kaschieren können. Und ich glaube, deswegen hat man hier halt bebildert, was in Schweigen der Lämmer nicht nötig gewesen ist, wo man halt viel mit Close-ups gearbeitet hat, wo man viel auf die Gesichter der Figuren halt gegangen ist. Und das ist hier, ja, bei wem? Also klar, bei Verger wird's manchmal gemacht, damit man sich das unfassbar gute Maskenbild anschauen kann. Aber ansonsten passiert hier doch nicht viel in den Gesichtern oder so zwischenmenschlich. Ja. Das ist halt, zwei komplett andere Vorlagen, muss man auch sagen.
Ja. Ja, man hat auch so die ganze Zeit das Gefühl, dass das hier irgendwie nicht mehr so smart und clever ist wie der Vorgänger. Ne? Aber auch die Inszenierung hast du ja eben schon so ein bisschen angesprochen. So, ich schätze Ridley Scott wirklich, aber es ist jetzt auch keiner seiner schönsten Filme, muss man sagen. Also da gibt's immer ein paar coole Bilder, gerade wenn er Florenz inszenieren kann. Ja. Ne? Das sieht ja auch alles gut aus soweit. Aber da sind auch Szenen bei, wenn er dann wirklich mehrere Male irgendwie auf das Stilmittel mit der niedrigen Framerate zurückgreift. Und das sieht ja, wenn es sich gerade Wong Kar-wai macht, immer hässlich aus. Habe ich nicht verstanden, warum das im Film passiert. Und generell, ja, habe ich da einfach inszenatorisch schon viel, viel bessere Filme von Scott gesehen. Also das gehört jetzt sicherlich nicht zu seinen besten Werken, was das angeht. Also so richtig rund ist das einfach irgendwie nicht. Und vor allem der größte Schwachpunkt für mich ist einfach, dass Scott es nie schafft, diese Handlung irgendeine gewisse Intensität und Spannung zu verleihen. Also ich will nicht sagen, dass es vor sich hin plätschert, auch wenn gerade die erste Hälfte wirklich sehr, sehr langsam ist und auch teilweise ereignislos ist für das, was in der zweiten Hälfte passiert. Aber das ist halt so ein Zwiespalt. Es ist irgendwie langweilig, aber irgendwie auch nicht. Ich finde, es lässt sich besser weggucken, als es sich jetzt anhört. Aber auch als das Gefühl, das sich nach Ende des Films einstellt. Aber während du den Film guckst, hast du noch nicht so richtig das Gefühl, dass du einen schlechten Film guckst. Aber wenn der Film zu Ende ist, ging zumindest mein Gefühl dann in diese Richtung. Aber während des Guckens hast du gesagt, ja, ist irgendwie ja ganz nett, irgendwie nicht gut, aber irgendwie noch nett so. Aber das Gefühl bekam ich dann erst nach dem Film, Theresa.
Ich hatte das schon währenddessen irgendwie, dass ich bemerkt habe, ja, dass ich mich irgendwie geärgert habe. Ich hatte den vielleicht auch ein bisschen besser noch in Erinnerung, beziehungsweise ist mir dann auch aufgefallen, ich habe viel von der Hannibal-Serie in Erinnerung und dass bei dem Film die Erinnerungen sehr vermischt waren. Und ja, ich da irgendwie, da mich irgendwie schon geärgert habe, ich habe mich über Clarice geärgert, ganz viel tatsächlich und wie sich halt ihre Figur entwickelt hat. Ich habe mich, ja, eigentlich primär habe ich mich darüber geärgert und dann halt irgendwie, dass es halt so vor sich hingeplätschert ist. Und ich muss sagen, dass ich hier tatsächlich schon so das Gefühl hatte, okay, irgendwie, das plätschert so vor sich hin. Ich habe wenig Bedürfnis, mir das eigentlich anzugucken. Also ich hatte auch echt Konzentrationsschwierigkeiten, muss ich ehrlich sagen. Und habe dann so gedacht, ja, irgendwie Hannibal Rising war nicht gut. Aber der hatte zumindest immer mal so Szenen, wo ich dachte, das ist hier so absurd. Irgendwie auch wieder fantastisch auf eine Art. Und irgendwie, weiß ich nicht, obwohl da so viel passiert und so viel ja auch gezeigt wird, ist der irgendwie egal. Und ich weiß überhaupt nicht, wie das zusammenpassen kann, dass ich das Gefühl habe, dieser Film ist egal, obwohl wir irgendwie so einen auch ja allein optisch auffallenden Gegner wie Verger haben, dann die Geschichte in Florenz und Clarice und da ist ja so viel eigentlich los und trotzdem finde ich den langweilig. Und das fand ich auch schon währenddessen.
Also meine Theorie wäre, dass der dir so egal ist, weil der nicht viele Emotionen vermittelt. Also ja, das habe ich, wenn ich den gucke, dass ich so denke, ja, klar, man so ein bisschen ne, geht man irgendwie mit Clarice mit und irgendwie halt auch mit Hannibal, weil die anderen halt noch schlimmere Menschen sind. Aber auf der emotionalen Ebene passiert da eigentlich sehr wenig in diesem Film.
Ja, zu 100%. Vor allem halt eben auch bei Clarice, weswegen ich mich halt, glaube ich, auch so über sie geärgert habe, weil ich so viel Besseres von ihr kenne.
Das Anwesen von Verger, das ist übrigens auch das Anwesen von Richie Rich gewesen im gleichnamigen Film.
Das passt so perfekt.
Das passt perfekt, finde ich. Gucken wir uns vielleicht nochmal, bevor wir zum Buch kommen, nochmal das, ja, den aufregenden Showdown an, der ja vielleicht zumindest noch mal so ein bisschen aufwecken könnte. Ist ja relativ spektakulär mit diesem Schweineszenario, Laura. Kannst du ja gerne auch gleich noch mal erklären, was da genau vonstatten geht. Das ja durchaus schon eklig ist.
Das Schweineszenario? Ja. Ja, könnte man so sagen. Also der Verger hat quasi Kontakte zu ja dubiosen Gestalten in Italien, die, ich glaube, im Buch sind es auch Pornoproduzenten und die lassen aber halt auch regelmäßig Leute verschwinden, indem sie die an Wildschweine verfüttern. Und Verger lässt halt von diesen Italienern absichtlich so richtig große, gefräßige Schweine ja züchten, die immer mit so ja Tonbandaufnahmen von schreienden Menschen irgendwie dann aggressiv gemacht werden, damit die darauf dann irgendwann anspringen, wenn sie einen Menschen vor sich hätten. Und der Verger will halt, dass diese Schweine Hannibal bei lebendigem Leibe fressen, aber ganz wichtig, auch in zwei Sitzungen. Also er will, dass zuerst die Füße gegessen werden, damit der halt noch bei Bewusstsein bleibt und krasse Schmerzen hat und dann irgendwann sollen sie ihn komplett aufessen. Aber man ahnt natürlich auch schon, dass das nicht unbedingt klappen wird und dass diese Schweine dann eher ihm selbst zum Verhängnis werden.
Ich fand es auch gut, wie schnell sein Handlanger dort, sein Betreuer dann sagt, ja okay, dann schubsen wir halt dich da rein.
Ja.
Das war wieder auch die Manipulation von Hannibal. Nur ich fand irgendwie, also wenn das die Art und Weise ist, wie Hannibal Leute manipuliert, also dann ist es schon ein bisschen seltsam, dass alle da sofort drauf eingehen, oder?
Ich muss aber sagen, dass ich die Szene wirklich witzig fand, weil es ist ja so, dass also die Clarice hat Hannibal befreit, ne, von den Schweinen und er trägt sie, weil sie bewusstlos ist, quasi da raus, dreht sich nochmal um, sieht, wie der Verger oben in seinem Rollstuhl an dieser Rampe steht, sein Diener quasi hinter ihm. Und dann sagt er zu dem Cordell, ja, eigentlich könntest du den jetzt auch einfach runterschmeißen. Du kannst ja einfach sagen, dass ich es war.
Ja.
Und dann überlegt er 3 Sekunden, okay, und dann schubst er den runter und das war's. Ich muss sagen, die Szene fand ich tatsächlich irgendwie ganz witzig.
Ja, witzig war es. Aber Theresa, also fairerweise muss ich auch sagen, ich finde, das war schon alles auch ganz schön trashig, was da passiert ist in der letzten halben Stunde.
Ja, es war ein bisschen drüber auch wieder, einfach, dass man dachte, oh, also alleine, dass er so schnell irgendwie danach nach Amerika gekommen ist, habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Fliegt man ja schon auch ein paar Stunden von Florenz. Es hat sich so ganz kurz angefühlt, als wäre er wirklich so zack da gewesen. Und ja, also es ist schon einfach sehr drüber. Offensichtlich ist der Verger halt.
Weil das auch, glaube ich, so eine seltsame Filmlogik ist, also Gegenfilmlogik. Ich meine, im Endeffekt bist du halt in, glaube ich, 8 Stunden, obwohl, nee, wo spielt das in Amerika? Ist es immer noch in.
Keine Ahnung.
Wo ist sie denn mittlerweile? Das sah auch so sonnig aus. Ist es in L.A.? Nee. Ich weiß gar nicht, wo das gespielt hat, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Laura, weißt du es zufällig?
Worum geht es jetzt gerade?
Also, wo in den USA sind die da eigentlich?
Nee, das weiß ich auch nicht.
Auf jeden Fall, sag mal, wenn es in New York spielen würde, dann wäre man ja von Florenz in New York irgendwie in 8 Stunden oder sowas. Also das geht ja schon, dass das zügig ist, sage ich mal. Und man stellt sich immer vor, das dauert ja ewig lang und es müsste ja eine 5-tägige Schifffahrt sein, die er braucht.
Naja, aber so mit einchecken, auschecken, dann muss ja auch erstmal ein Flieger fliegen, ne? Also.
Aber willst du es im Film sehen, ist die Frage.
Nee, aber ich habe trotzdem halt das Gefühl, der ist halt einfach da. So ein bisschen, weiß ich nicht, wie so Michael Myers, der auch einfach auf einmal da ist und keiner weiß, wo er herkommt und wo man sich denkt, okay, wann bist du bitte hergekommen? Ich muss jetzt nicht sehen, wie der 8 Stunden im Flieger sitzt, aber ja, es passt halt einfach irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Die Szene ist sehr drüber, obwohl ich das auch irgendwie verständlich fand, dass der dann da den Verger runtergekippt hat, weil der halt auch einfach echt gemein zu seinem Hausarzt, also wörtlich ein Hausarzt, Privatarzt da ist und also da braucht er sich echt nicht wundern. Also wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, ich glaube, ich hätte das Gleiche getan. Und ja, auch allein so dieses Szenario, dass er dann da diese Schweine züchten lässt. Gleichzeitig kennt man halt auch unnötig reiche Menschen und die machen auch manchmal unnötig übertriebene Sachen. Also vielleicht ist es doch auch realistisch. Ich weiß es nicht, was mit reichen Menschen los ist, dass die irgendwie dann Bedürfnisse haben, sowas zu machen. Ja, man muss da schon beide Augen bei der Logik zudrücken.
Boba, also wenn ihr jetzt das Ende hier so drüber findet, dann könnt ihr euch gleich echt schon freuen, wenn ich euch erzähle, wie das Ende im Buch ist, weil das ist nochmal ein ganz anderes Level.
Ja, ich hoffe, dass dann endlich das kommt, was ich euch letzte Woche schon gefragt habe, wo ihr meintet, nee, so richtig ist es nicht, dass hier endlich mal ein bisschen Sexy-Time zwischen Hannibal und Clarice kommt.
Ja, ja,
die Sexy-Time. Da habe ich ja die ganze Zeit drauf gewartet und dann war hier nichts. Und naja,
wobei, aber
schauen wir uns noch.
Ja, genau. Es ist kurz, ja hier.
Schauen wir uns.
Nee, ich wollte gerade sagen, es ist ja hier im Film auch schon ein bisschen Sexy Time in dem Sinne, dass Hannibal sie ja zumindest küsst, ne?
Ja, ja, ja. Es ist halt einseitig hier, ne? Ja. Zumindest nach außen hin. Ja. Bei Clarice sehen wir ja generell keine Gefühlsregung im Film, deswegen ist, weiß ich nicht. Aber wir sehen auf jeden Fall im zweiten Teil des Showdowns, wie sie dann bei Crandler im Haus sind und ihn zum Dinner geladen haben. Hannibal, Clarice und Crandler und Crandler schmeckt das Ganze nicht so richtig, was er da serviert bekommt und muss dann feststellen, dass seine Schädeldecke halt offen ist und er sein eigenes Gehirn gerade isst. Das ist halt schon Trash pur, muss man ganz ehrlich sagen. Weiß ich nicht, ich fand das echt ein bisschen, also ich fand das weder gruselig noch schockierend, ich fand es ehrlich gesagt ziemlich lächerlich. Es gab dann später einen schönen Moment, als Clarice natürlich nicht will, dass Hannibal flüchtet und ihn ankettet und es dann den Moment gibt, in dem er droht, ihr das Handgelenk abzuhacken und dann ja auch noch so sagt, lieber oberhalb oder unterhalb des Handgelenks und er dann aber sich selbst die Hand abhackt, weil er seiner geliebten Clarice natürlich kein Haar krümmen würde. Das fand ich ganz nett, muss ich sagen. Das war so der einzige, wirklich einzige emotionale Moment im Film für mich, aber mehr dann auch nicht. Ansonsten fand ich dieses Ende auch sehr quatschig, Theresa.
Ja, und selbst da, also ja, er hat irgendwie so eine Faszination für sie, aber dass er dann da trotzdem ihr so gar nichts antun könnte, ach, ich weiß auch nicht. Ich finde halt, hab ja schon gesagt, es passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Und dass sie ihn dann ja aber trotzdem irgendwie auch entkommen lässt, das wissen wir ja, glaube ich, nicht so richtig, oder? Ob sie ihn entkommen lässt oder.
Nee, sie selbst ist ja am Kühlschrank immer noch, glaube ich, gefesselt. Also sie hätte eh nicht wegkommen können erstmal.
Ja, stimmt. Er hat ja seine eigene Hand abgeschlagen, ja.
Ja.
Genau, aber ja, nee, okay, dann ist es hinfällig, was ich sagen wollte.
Ich glaube aber, er hat sich auch nur einen Daumen wahrscheinlich abgehackt, um aus dieser Handschelle rauszukommen.
Ja, oder weil
ich glaube, wenn du dir die ganze Hand abhackst, da hättest du es erstmal schwierig zu flüchten, ohne dabei irgendwie zu verbluten.
Ja, und dann gibt's ja noch diese berühmte Szene im Flugzeug, als Hannibal sich dort sein Lunchpaket genüsslich dort in den Mund schiebt und ein Junge neben ihm sitzt und so neugierig guckt und ja, was ist denn das? Und am Ende wird uns, und ich bin mir absolut sicher, ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute das alle falsch verstanden oder ich, wird uns suggeriert, dass der Junge dann von dem Gehirn kostet. Das ist aber nicht zu sehen, was er da kostet. Und deswegen bin ich mir sicher, Hannibal ist ja jetzt auch kein so, also er ist ein Unmensch, aber nicht so ein Unmensch. Deswegen bin ich mir absolut sicher, dass er ihm was von dem anderen Zeug gegeben hat, was auf dem Teller lag und kein Gehirn.
Aber der Junge zeigt ja explizit auf das Hirn und sagt,
ja, und aber du siehst probieren. Ja, die Kamera geht ja extra hinter den Jungen, so dass du nicht siehst, was er tatsächlich in den Mund nimmt und was auf der Gabel ist.
Ich bin mir sicher, safe hat er dem das Gehirn gegeben. Habe ich immer so verstanden.
Steht es so im Buch wortwörtlich drin? Er isst das Gehirn?
Diese Szene gibt's im Buch gar nicht.
Das soll euch bei euch hat es funktioniert, diese Szene. Aber ich bin mir sicher, dass das die Wahrheit ist, dass er dem Jungen kein Gehirn gegeben hat. Weil das ist halt, er hat ja, wir wissen ja, wir haben ihn ja kennengelernt nun über mehrere Filme. Das wäre kein echter Hannibal Lecter, wenn er das tun würde. Er gibt keinem Kind Gehirn.
Aber er ist, finde ich, hier auch kein richtiger Hannibal Lecter. Auch nicht der aus Roter Drache. Also ich finde, da bemerkt man schon, dass Roter Drache und Schweigen der Lämmer, das ist was ganz anderes, auch finde ich, davon, wie Hannibal geschrieben ist. Als Hannibal und Hannibal Rising. Ich finde, das hat wenig miteinander zu tun. Ich glaube, der Hannibal in Roter Drache hätte das nicht gemacht, aber der Hannibal in Hannibal,
nein,
den sehe ich da doch voll.
Nein.
Doch, der findet das safe richtig lustig.
Nein.
Doch.
Nein, das macht er nicht. Der würde auch keinen Hund aus dem Flugzeug werfen. Das würde der nicht machen. Der würde Crandler aus dem Flugzeug werfen, aber kein Kind oder einen Hund oder so. Ich glaube, da ist eine gewisse moralische Instanz vorhanden.
So.
Ich glaube nicht an Hannibal.
Liebe Leute draußen, schreibt es in die Kommentare. Ihr gebt mir doch recht. Ich weiß, ihr schreibt jetzt, ja, nein, das ist Hirn und so, weil ihr wollt, dass es Hirn ist. Aber macht er nicht. Hat er nicht gemacht. Ist nicht im Charakter, wenn das so wäre. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Dann erzähl mal, Laura, was ist denn im Buch groß anders?
Genau,
also vieles vermutlich.
Ja, sehr vieles. Ich fange erstmal so mit Figuren an und so und würde das Ende für den Schluss aufheben. Und zwar ist es wirklich so, dass hier einige Figuren aus dem Buch komplett gestrichen wurden für den Film. Unter anderem die Adelia Mapp, die wir ja, die Mitbewohnerin von Clarice aus Schweigen der Lämmer, und Jack Crawford, der hat im Buch sogar noch eine Nebenrolle, aber hier erfahren wir zum Beispiel, dass der jetzt kurz vor der Rente ist und er versucht, Starling halt in ihrem Suspendierungsverfahren irgendwie zu unterstützen, ne, und sie wieder reinzuholen und so, und der stirbt am Ende an einem Herzinfarkt. Und im Buch hat Mason Verger eine Schwester, die Margot, und die hat eine sehr große Rolle in diesem Buch, und das fand ich irgendwie krass, dass die fehlt.
Und in der Serie.
Und in der Serie. Da kommt der
Catherine-Isabel-Fanclub in die.
Genau, also, und es ist im Buch auch so, also die beiden haben auch so eine ganz krasse Geschichte irgendwie. Also Margot war auch bei Hannibal Lecter in Therapie, weil sie als Jugendliche wohl von ihrem Bruder missbraucht worden ist. Und sie will jetzt als erwachsene Frau aber trotzdem eine Samenspende von ihm haben, weil sie mit einer Frau zusammenlebt und sie möchte halt ein Kind mit dem Erbgut ihrer Familie.
Ist so abgefuckt.
Ja, es ist wirklich richtig abgefuckt. Und sie wird halt so als Bodybuilderin beschrieben, die die ganze Zeit immer zwei Walnüsse in die Hand nimmt, wenn Männer mit ihr reden, und diese zwei Walnüsse dann in ihrer Hand zerknackt. Also auch hier sehr subtile Metapher von Thomas Harris. Und im Buch ist das so, dass Hannibal sie dann manipuliert, dass sie erst ihrem Bruder das Sperma abzapft und ihn danach dann tötet, indem sie ihm eine Muräne in den Hals steckt. Das ist crazy. Wirklich crazy. Also der Mason erstickt dann da an seinem eigenen Blut und sie zieht mit dem Sperma ab, um sich ein Kind von dem, das ist wirklich, also ich weiß nicht, was da mit Thomas Harris los war. Moment. Genau, dann, was ich auch noch richtig krass fand, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung von meinem ersten Lesen, dass hier im Roman Hannibal hat Hannibal immer wieder auch Flashbacks an Misha, an seine getötete Schwester. Und es wird in diesem Roman auch schon seine Herkunft hier als litauischer Adliger und diese Kriegsgeschichte, die wir dann ja aus Hannibal Rising kennen, die wird hier in dem Buch schon, also nicht auserzählt, aber die wird angerissen. Und dieses Trauma, was Hannibal halt hat von diesem frühen Tod seiner Schwester, das ist im zweiten Teil des Buches doch relativ präsent. Und er möchte halt irgendwie ja seine Schwester und Clarice miteinander verschmelzen. Das ist so eine ganz abgedrehte Vorstellung, die er im Buch hat. Und ansonsten sind hier die Korruption von der Polizei in Form von Crandler und Patsy, das wird im Buch noch viel ausführlicher beschrieben, genauso wie die Ermittlungsarbeit durch Starling. Und habe ich ja eben auch schon gesagt, dass Lecter halt hier nach seiner Flucht sein Aussehen enorm verändert hat durch OPs. Und er sich zum Beispiel auch, er hat ja in den Büchern einen sechsten Finger. Und den lässt er sich jetzt hier in Hannibal oder zwischen Schweigende Lämmer und Hannibal entfernen. Und durch diese Röntgenaufnahmen, die es dann davon gibt, kann Verger dann quasi die Verfolgungsjagd zu ihm aufnehmen.
Hm.
Ja, und das Ende, also ja, ich habe ja gerade schon gesagt, Lecter möchte halt irgendwie...
Trau dich.
Ja, ja, Lecter möchte halt irgendwie Misha und Clarice miteinander verschmelzen. Und im Prinzip ist es so, nachdem sie da halt in diesem Bootshaus von dem Crandler ankommen, setzt der Hannibal die Clarice einer Gehirnwäsche quasi aus. Er verabreicht ihr auf jeden Fall krasse Medikamente und macht auch so eine Art Hypnose mit ihr, so dass Clarice dann irgendwie das Gefühl hat, sie könnte wieder mit ihrem Vater sprechen und sich von dem verabschieden und so. Es ist ganz abgedreht. Und danach findet dann diese Essensszene statt. Und hier ist es nicht der Crandler, der selbst sein eigenes Gehirn ist, sondern wirklich Clarice, die das verspeist.
What?
Ja. Okay. Mhm. Und danach lässt sie dann Lecter Wein von ihrer Brustwarze trinken.
Na klar.
Und flieht mit ihm nach Buenos Aires. Und ja, da leben die dann glücklich miteinander zusammen. Sie haben beide ihre Traumata in Form von Misha und dem Vater überwunden. Lol. Und sie haben jeden Tag Sex und reden Italienisch beim Essen. Das ist das
Ende. Ich sag mal so, manchmal ist es vielleicht auch besser, wenn man nicht alles aus dem Buch verfehlt.
Ja.
Nee, also das wollte ich nämlich sagen, ne? Wirklich dieses Ende vom Buch, ich finde das schon, das ist schon echt ein Schlag in die Fresse, wenn man irgendwie den Charakter von Clarice Starling mag. Und es ist da dann wirklich in dieser, im Buch auch so, während wir dann hören, dass sie jetzt mit Hannibal quasi zusammen ist, dann stirbt parallel dazu der Jack Crawford. Der hat einen Herzinfarkt in seinem Bett und anstatt den Notarzt zu rufen, entscheidet er sich dann dazu, sich umzudrehen und rollt sich auf die Seite, wo seine tote Frau immer gelegen hat. So nach dem Motto, jetzt ist ihre zweite Vaterfigur tot und mit der dritten hat sie jetzt Sex. Das ist so, wow.
Ich verstehe schon, warum. Also vielleicht wusste Jodie Foster auch nicht, dass diese Szenen am Ende nicht im Film oder nicht verfilmt werden, aber ich verstehe irgendwie schon, warum da nicht das Bedürfnis war, mitzuspielen und warum sie da ein bisschen Verrat an Clarice empfunden hat.
Aber ich muss sagen, also jetzt bin ich irgendwie, habe ich das Gefühl, den Film nochmal einen Stern aufwerten zu müssen für alles, was er uns nicht gezeigt hat.
Also
das hätte das man ja gar nicht komplett, also da können wir echt froh sein, dass sie viele Sachen rausgelassen haben. Und dann ist die Frage, was kann man aus diesem Stoff, kann man da überhaupt einen besseren Film draus machen, als das, was wir gerade bekommen haben? Und jetzt denke ich mir, ich glaube, dieser Film ist die beste Variante von dem, was dieser Stoff hergibt.
Ja, ja, also ich muss sagen, ich finde den Roman, die erste Hälfte ist schon irgendwie gut, also vor allem so dieser Part in Florenz und so, das ist, finde ich, im Roman noch ein bisschen stärker als im Film, aber das Ende ist halt wirklich eine absolute Katastrophe. Aber ich glaube, es gibt auch, also ich habe mich letztens mit einem Kollegen darüber unterhalten, der auch die Filme total gerne mag und auch die Bücher gelesen hat, der halt so voll argumentiert, dass er sagt, ja, aber die hat einen Vaterkomplex und es ist für ihre Figur eigentlich ein treffendes Ende, aber es ist halt einfach ein verdammt nihilistisches Ende. Also ich find's persönlich ganz furchtbar.
Aber ich weiß nicht, ob ich das als Argument ausreichend finde, weil wir wissen auch, dass sie einen starken Drang nach Gerechtigkeit hat und auch andere Leute zu schützen vor Leuten wie Hannibal.
Ich meine, gut, ne, sie hat ja diese Gehirnwäsche bekommen, also inwiefern das ihr freier Wille ist, was da passiert, es wird nicht so hundertprozentig klar. Also zumindest schreibt sie halt dann da aus Buenos Aires noch einen Brief an die Adelia und sagt ihr irgendwie so, bitte mach dir keine Sorgen und mir geht's gut. Und
der Sex ist gut mit Hannibal.
Ja, genau, so dafür, dass er schon relativ alt ist, ist er noch ganz gut. Also es wird nicht so, meiner Meinung nach, nicht so richtig klar, ob sie jetzt mittlerweile wieder einen freien Willen hat, aber ich vermute schon. Also ja. Ihr könnt ja alle jetzt mal das Ende des Buches lesen und euch eine eigene Meinung dazu bilden.
Oh, ich bin so froh, dass ich das irgendwie geskippt habe, jetzt das zu lesen oder mir anzuhören. Ja. Ich glaube, da hätte ich echt gar keine Freude dran gehabt. Nee. Aber ich konnte mich halt aus der Serie noch dran erinnern, dass bei Verger doch was mit der Schwester war. Und dass ich das auch ganz, ganz eigenartig fand. Ich wusste aber nicht mehr genau, was. Und wusste dann halt entsprechend auch nicht, was ist jetzt dem Buch getreu, dass es die gibt mit dieser eigenartigen Geschichte oder dass es sie halt eben nicht gibt. Und ja, war smart, sie wegzulassen, würde ich sagen.
Mhm. Smart, sie wegzulassen, das trifft nicht auf unsere Fazits zu am Ende. Also wenn ich was Positives über den Film sagen will, dann, dass er sich irgendwie, was ich vorhin schon versucht habe anzudeuten, dass er sich irgendwie ganz gut weggucken lässt. Aber ich habe ja schon jetzt eine ganze lange Liste an Kritikpunkten und Schwächen aufgezählt. Die haben jetzt alle nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt den Film hier von Ridley Scott irgendwie unguckbar finde oder dass ich mich besonders geärgert habe. Das auf jeden Fall nicht. Und ich finde es auch gut, auch was repliziere ich gerne nochmal, finde ich es gut, dass es einfach nicht more of the same vom Schweigen der Lämmer ist. Aber was man eben hier mit den Figuren gemacht hat, mit Clarice, mit Hannibal, das hat mir gar nicht gefallen. Ich finde, beide bekommen irgendwie elementare Charaktertraits gestrichen, bekommen unnötige neue oder im Fall von Clarice gar keine dazugeschrieben. Ich fand die Figur von Lecter in dieser Geschichte viel zu omnipräsent. Das hat mir als Nebenfigur in den vorherigen Filmen, also inklusive Manhunter, deutlich besser gefallen. Ich finde, hier wird er halt zum Gimmick, wird entmystifiziert, verliert dadurch irgendwie trotz seiner grausamen Taten völlig an Schrecken. Und ja, die Frage, die sich hier stellt, wenn so ein Kannibale und Serienkiller irgendwie deine sympathischste Figur im ganzen Film ist, da läuft doch sonst irgendwie was falsch. Aber naja, ansonsten ist die Story viel zu oberflächlich für mich gewesen und erzählt auch viel zu wenig, um irgendwie diese relativ lange Laufzeit zu füllen. Es passiert einfach wenig, ist aber langgestreckt, das Wenige, was passiert, die ganzen Nebenplots, die rauben dem Film irgendwie das Erzähltempo, es fehlt an Spannung, es fehlt an Intensität und da hilft es am Ende auch nicht, dass der Film vielleicht ein bisschen grotesker, ein bisschen brutaler und blutiger ist am Ende, weil das im Gesamtkontext für mich eher trashig gewirkt hat. Und ja, und leider war auch die Inszenierung am Ende irgendwie so zwischen tollen italienischen Sommerbildern aus Florenz und teilweise furchtbar hässlichen Bildern. Also irgendwie schade. Also es war besser tatsächlich, als ich es letzte Woche vermutet habe. Aber dann doch irgendwie eine Enttäuschung, auch wenn die jetzt kommt's, im Abgang nicht so schlecht schmeckte, wie ich dachte. Aber trotzdem 2,5 von 5 Sternen. Theresa.
Ja, ich schließe mich da an. Ich bin auch bei 2,5 Sternen. Es gibt vieles, was mich stört. Der Film ist halt auch, ich finde ihn tatsächlich nicht so knackig wegguckbar. Er ist ja schon auch relativ lange, geht ja über 2 Stunden auch wieder. Aber ich habe das Gefühl, es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass der über 2 Stunden geht. Der könnte auch 90 Minuten sein.
Aber pass auf, ich glaube, da müssen wir kurz einfach, ich glaube, ich habe dieses, also ich finde auch, der ist zu lang, habe ich ja gesagt. Aber ich glaube, der wirkte für mich ganz gut wegguckbar, weil ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und immer die Hoffnung hatte, jetzt kommt aber bestimmt gleich was, was mir gefällt. Jetzt kommen ja, bestimmt gleich die harten Szenen, die alle gesagt haben. Und ihr wusstet ja schon, dass das alles nicht kommt. Vielleicht ist es deswegen auch nochmal eine andere Wirkung bei mir. Ausnahmsweise mal, dass ich den Film noch nicht kannte.
Ja, das kann sein. Also der macht viele Dinge, also das ist jetzt wenig eine Komplettkatastrophe, außer die Figuren. Die gefallen mir hier wirklich in dem Film gar nicht. Aber jetzt so auch inszenatorisch und sowas, das ist schon okay. Und jetzt, wo wir gehört haben, dass sie offensichtlich doch auch wussten, an welchen Ecken sie was wegstreichen müssen, bin ich doch auch irgendwie noch ein bisschen zufriedener. Und man kann den gucken, aber ich finde, er ist nicht so, bei weitem nicht so gut wie Schweigen der Lämmer. Und ich finde, der ist auch wirklich bei weitem nicht so gut wie Roter Drache. Also da habe ich das Gefühl, haben die einiges besser gemacht, als Hannibal das hier gemacht hat. Ich finde den plump, ich finde den irgendwie unelegant. Aber der ist in Ordnung. Also das ist jetzt trotzdem auch kein Film, der irgendwie einen Stern verdient. Deswegen bin ich dabei 2,5 Sternen. Das kann man machen, aber man muss die Erwartungen, glaube ich, wirklich massiv runterschrauben.
Laura?
Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Ich mag den Film auch deutlich weniger als Roter Drache und Schweigen der Lämmer, sowieso als Schweigen der Lämmer. Ich finde, das ist ein ganz anderes Kaliber. Aber ihr habt ja jetzt auch alle gehört, das liegt auf jeden Fall auch an der Vorlage, die halt auch nicht so gut ist. Mein Hauptproblem sind die ja leblosen Figuren und die fehlende Spannung und auch die fehlende Emotionalität. Also ich finde den über weite Strecken schon einigermaßen unterhaltsam und ich bin, glaube ich, schon auch empfänglich für diese coolen One-Liner von Hannibal, auch wenn er nicht mehr so bedrohlich ist. Also für mich ist das jetzt halt ein anderer Hannibal, eine andere Ära von Hannibal. Ich kann mir das irgendwie trotzdem gut angucken, aber das ist kein Film, der mit mir irgendwie auf emotionaler Ebene was macht. Und ich bin ihm aber trotzdem dankbar, dass er versucht hat, für Clarice Starling noch ein halbwegs würdiges Ende zu finden und bin insgesamt auch bei 2,5 Sternen.
Ja, Mensch, doch so einig, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ja, und das war es im Prinzip mit unserer Hannibal Lecter Retrospektive, mit der Film-Retrospektive, denn ich habe hier mit meinen beiden Mit-Podcasterinnen im Vorfeld besprochen, dass wir da vielleicht doch, sind jetzt doch ein bisschen noch angefixt von dem Thema, dass wir uns vielleicht doch nochmal die beiden oder zumindest eine der beiden Serien, die es ja zu dem Thema gibt, nochmal anschauen und da vielleicht in ein paar Monaten dann doch mal endlich mal hier eine Serie einziehen lassen ins Devils and Demons Sendeplanhäuschen, aber wir versprechen es jetzt nicht zu 100%, aber aktuell sieht es ganz gut aus, würde ich mal sagen. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, unser kleiner Rückblick auf diese 4?
Vier Folgen, ja.
Fünf Filme.
Mhm. Ja. Stimmt.
Genau.
Vier Folgen, fünf Filme.
Warten dann in der nächsten Woche auf euch mit einer aktuellen Filmbesprechung. Wir haben uns Nosferatu von Robert Eggers angesehen. Und sprechen da dann ausführlich drüber. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder am Start. Kommt gerne, wie gesagt, am 1. Februar vorbei nach Hamburg ins Savoy Filmtheater und hört uns beim Podcasten zu und schaut euch Tanz der Teufel mit uns an. Und wie gesagt, ansonsten überall abonnieren, überall liken, Kommentar dalassen, was ihr so wollt. Wir wissen das alles sehr zu schätzen. Also, schönen Dank. Bis zur nächsten Woche bei Devils and Demons. Heute mit Laura, Theresa und mir. Tschüss, tschüss.
Ciao. Tschüss.
Get you, Barbara.